Okay, Garmin, Aufnahme starten.
Oh nein, Markus. Und damit ist das Meme tot einfach.
Jetzt ist es, sagen wir es offen.
Jetzt du hast das begraben. Beerdigt einfach. Gut. Das ist so, wie wenn irgendeine große Firma auf irgendein Meme draufspringt, dann ist das einfach tot.
Jetzt ist es tot. Ja. Jetzt, wo wir als größter Tech-Podcast Pfaffenhofens dieses Meme aufgegriffen haben.
Naja, was heißt wir? Du hast das gemacht. Hallo und willkommen zur 131. Folge Code Culture Podcast. Ich bin Lukas.
Und ich bin Markus und wir alle 12 Wochen erzählen wir euch die tollsten News aus der Tech-Bubble mit den Dingen, die wir erlebt haben. Und heute ist der...
Oh mein Gott. 3. August 2025.
Und wir nehmen wieder auf hier im Lofi-Studio in Pfaffenhofen. Das ist so ein bisschen unsere Heimat geworden. Also ich glaube, wir haben jetzt schon echt lange nicht mehr...
Naja, ich wohne hier schon mein ganzes Leben lang.
Aber nicht in dem Studio, wäre ein bisschen klein.
Ja, und vor allem war das ja ganz lange nicht renoviert.
Genau, und dann haben wir eigentlich uns schon selbst beweihräuchert, dass ohne uns dieses Studio immer noch seinen Dornröschenschlaf feiern würde.
Das ist korrekt, aber wir haben auch viel dafür getan.
Tatsächlich, ja.
Ja, du willst mich auch einfach nicht mehr bei dir zu Hause haben, deswegen... machen wir es jetzt
Es ist tatsächlich so, dass ich das Focusrite echt ziemlich oft zusammengebaut habe, weil ja für Opus Era jetzt...
Oh ja, das war immer übel die Pain.
Und dann, also das ist nicht mehr so ideal
dann
aufgebaut.
Dann musste ich das immer aufbauen.
Ich habe ja gezwungen, ne? Also
ja,
ich bin
richtig
mit dem Kyperin ja in der Hand.
Ja, deswegen hatte ich dann auch gekündigt, weil er hat immer so dieses Damokles-Schwert.
Na, ich hatte doch die Peitsche, erinnerst du dich nicht mehr?
Ja, richtig, richtig. Ihr wisst gar nicht, wie schlimm ich es hatte. Aber jetzt bin ich frei. Einen freien Adler wolltest du zurückhalten, oder das ist auch so ein Meme. Ja. Wer es kennt, schreibt es in die Kommis.
Aber ist Adler nicht so dieses blaue Dings, so was ich immer in TikTok sehe, dass die ganzen Aftler dann...
Ja, das ist so typisch so, alles was mit Stolz zu tun hat,
Stolz,
ist
okay.
Eigentlich schwierig. Ja, was nicht so schwierig ist, ist das Feedback und Rückblick. Mega schlechter Überleitung. Haben wir gesagt, ich bin Lukas?
Ich glaube schon. Also ja. Ich habe nicht gesagt, ich bin Lukas.
Nee, du hast wahrscheinlich gesagt, ich bin
Markus. Genau.
Ja. Boah, ey, heute ist
Clown gefrühstückt.
Ja, heute ist wirklich schlimm. Wir haben auch einen Monat ausgelassen. Aber ich glaube ja. Echt? Letzten Monat hatten wir, glaube ich, keinen Podcast.
Krass.
Ja.
Kommt mir vor, als wären wir gestern hier gewesen.
Das ist lustig, weil wir waren gestern hier, aber halt nicht für den Podcast. Ja, du hast nämlich in dem einen Monat neue Tattoos bekommen.
Ja, und zwar insgesamt viele. Also meine Unterschenkel sind jetzt voll. Und es ist schon...
Was ist da drauf?
Die vier Apostel in der Darstellung von Dürer. Also auf der rechten Seite Petrus und Paulus. Mit den entsprechenden Attributen, die du bestimmt kennst, weil Kunstunterricht und so.
Ja.
Petrus hat tatsächlich dasselbe Attribut wie du.
Coolness.
Ja, aber sonst noch was? Moment. Vielleicht kommst du drauf. Siehst du?
Ach, ein Schlüssel. Mein Gott, weil ich heiße Kiru, also das ist mein Künstlername und deswegen Schlüssel ist sehr cool. Aber links, wo ist das jetzt? Rechts.
Das ist rechts, ja.
Rechts sind Petrus und Paulus und links sind dann Zack und Cody.
Nee, sondern, wer ist Zack und Cody?
Das ist so eine Serie auf Nickelodeon gewesen.
Was haben die mit? Okay, da ist SpongeBob und so, nee, da ist
SpongeBob und Patrick. Alter, das wäre so geil gewesen. Da hättest du echt so richtig ernst hier so voll geil die Apostel drauf und auf der anderen Seite einfach SpongeBob und Patrick.
Nicht ganz, aber fast Johannes und Markus.
Ah, was? Du hast dich selbst tätowieren lassen, ne? Ja. Das ist krank.
Ja. Ja, und jetzt sind die Unterschenkel fast voll.
Kommt noch mehr?
Ja, also ich denke schon, dass ich die Beine voll haben will. Es sind jetzt aber nur noch so ein paar Stellen frei. Muss mal schauen. Okay. Das sind dann die sogenannten Gap-Filler.
Wann kommt Gesichtstattoo? Also hier so eine Träne.
So eine Träne oder so in dieser Frakturschrift, so unter der Pain oder so. Oder
ja, richtig.
Irgendwas.
Tear.
irgendwas Edgyes. That said, ich habe es nicht in den Shownotes drin stehen, aber ich war auf einem sehr, sehr, sehr edgy Black Metal Konzert.
Okay.
Die Band behauptet von sich selbst, sie würden Depressive Suicidal Black Metal machen.
Mhm.
Und ich habe noch nie so viele Gesichtstätowierte gesehen, das war unglaublich.
Mhm.
Also das ganze Publikum bestand zu 50% aus irgendwelchen elitären Edgelords wie mich.
Ja.
Und zu 50% aus echt gestrandeten, drogensüchtigen Gesichtstätowierten. Das war eine sehr, sehr spannende Kombination.
Denkst du, es gab auch elitäre Edgelords, die gesichtstätowiert waren?
Vielleicht der eine oder andere.
Ja, ja. Da kannst du dich bald auch einreihen.
Nee, also Gesichtstattoo tatsächlich. Also ich habe mir vorgenommen, ich möchte nichts tätowieren, was man sehen würde, wenn ich lange Hosen und ein Hemd an habe.
Ja, verstehe. Das ist jetzt so lustig, wenn ich mir vorstelle, der Businessman. Markus sitzt im Business-Meeting, hat hier so eine Träne.
Ich habe aber echt schon viele, also wir arbeiten ja beide in der IT.
Ja.
Und ich habe schon sehr oft Menschen gesehen, die zumindest mal das Genick und den Hals tätowiert haben.
In welcher Position?
Ja, doch tatsächlich. Echt? Also auch Chief Security Leiter von großen Konzernen und so. Also es war schon.
Ja, dann kann ich das ja doch machen.
Kannst du schon machen, ja.
Geil.
Ja.
Dann mache ich mir hier so. Was denkst du, würde bei mir passen?
Also am besten fängst du auch mit Gesicht oder Nacken an.
Ja.
Ich würde so chinesische Schriftzeichen nehmen.
Nee, ich hätte so einen Löwen.
So ein Löwen mit blauen Augen. Und
am besten farbig, ja.
So eine, drunter vielleicht so eine Taschenuhr.
Wahrscheinlich oder gibt's Kompass. So einen Zuschauer, der das so genau so hat einfach.
Ich habe es auch nicht in den Shownotes stehen, weil ich es einfach belanglos fand. Aber ich war einen Tag, nachdem ich die erste Sitzung hatte, mit einem Kumpel auf der Dream Ink in Ingolstadt. Das ist so eine Tattoo-Messe. Und ich hatte einfach 2 Stunden Zeit zu verstehen, was ich nicht möchte.
Okay.
Weil das war genauso, wie wir es jetzt gerade eben so. Also es ist auch so, ja, aber hey, willst du hier ein Flash-Tattoo machen? Ich mache dir ja entweder Super Mario oder den blauen Löwen. Es war unglaublich ranzig. Also diese ganze Bubble, wenn man mal von diesen Künstler-Tattoos, also von diesen Tattoo-Künstlern absieht und wirklich mal zu denen kommt, die hier im Pfaffenhofen ihr Zeug haben, das ist weird.
Ich sag jedem das eine, ne?
Zum Beispiel für dich, Lukas, eine Grafikkarte.
Oh ja, und zwar habe ich mir gedacht, ich muss Geld verschwenden.
Verstehe ich, ja. Ich komme gleich auch nochmal.
Und dachte mir so, was könnte ich mir jetzt noch kaufen, was ich eigentlich gar nicht brauche? Und dann kam mir in den Sinn, ich könnte mir doch eine Grafikkarte für meinen Server kaufen.
Finde ich gut, weil deine LLMs besser drauflaufen.
Richtig. Und das ist tatsächlich auch der Grund. Ich wollte halt Local Inference machen und vor allem auch fürs Smart Home und für Voice Assistant wollte ich potenziell mehr Power haben für die Voice Pipeline. Und ja, ich habe das ausprobiert. Also ich habe mir eine RTX 3060 geholt. Ich habe erst geguckt,
okay.
Was gibt es, was kann man machen.
Was löhnt man dafür?
Ja, komme ich gleich drauf. Und ich habe einen Vergleich gemacht, okay, was gibt's, was braucht man, was wird wie unterstützt? Und man sieht halt, okay, man kann all out gehen und sagen, man holt sich eine 3080 oder 3090 oder so. Da hat man dann tatsächlich auch 16 GB RAM auf dem Ding oder Speicher, VRAM heißt das ja, und dann bist du aber halt auch, weiß ich nicht, 700 € los, 800 € irgendwie sowas im Dreh, die sind halt fett teuer und ich hatte auch geschaut, weil Intel hat ja jetzt neue Grafikkarten announced gehabt vor ein paar Monaten und ich dachte mir, geil, die hole ich mir, wenn die rauskommen. Ich hatte irgendwann früher mal gelesen, die kommen dann jetzt im Juli raus. Naja, jetzt ist es August, die sind immer noch nicht draußen und dann habe ich nochmal in irgendeinem Forum gelesen, also woher diese Informationen kommen, keine Ahnung, das sind wahrscheinlich irgendwelches komisches Halbwissen oder Sachen, die sich die Leute ausdenken, aber da hieß es dann, dass diese Grafikkarten gar nicht an Consumer verkauft werden, sondern nur an Businesses und das fand ich dann ein bisschen scheiße und dann dachte ich mir so, okay, dann muss ich wohl die bittere Pille schlucken, sagt man das so?
Ja, schon schlucken.
Oder in die bittere Pille beißen? Nee,
ich glaube schon schlucken.
Aber gibt's nicht irgendwas mit beißen? Da muss ich in die,
in den sauren Apfel beißen.
In den sauren Apfel beißen, ja. Genau. Ja. Das finde ich auch immer, weißt du, es gibt so viele, die Sprichwörter, die so Ähnliches sagen und dann verwechsel ich die manchmal.
Verwechselst du die immer, dann beißt du in die bittere Pille.
Ja, genau, aber muss man die bittere Pille schlucken, weil wer beißt denn in eine Pille rein, das ist ja voll dumm. Und hab dann gesagt, okay, dann muss ich mir wahrscheinlich eine Nvidia-Karte holen. Ich habe auch überlegt, okay, mache ich vielleicht AMD, gehe ich auf den AMD-Weg, aber da hast du auch das Problem, das wird nicht so gut unterstützt wie Nvidia. Ne? Die ganzen, der ganze Support für Machine Learning ist eigentlich bei Nvidia. Deswegen habe ich dann gesagt, okay, nehme ich mir Nvidia, habe mich dann für die RTX 3060 entschieden und die hat mich gekostet 150 Euro.
Nicht schlecht.
Für 12 GB VRAM.
Hast du es Gebrauch gekauft?
Korrekt. eBay Kleinanzeigen, habe so ein bisschen was letzte Preis. Und hab dann eigentlich, ich finde, ein ganz gutes Angebot gekriegt. Vor allem habe ich mit anderen Leuten auch geschrieben und die meinten dann teilweise auch, also Shoutout Emilia, dass meine Karte in meinem Server jetzt besser ist als deren Karte in deren Gaming-Rechner. Das ist halt sehr, sehr gut.
Hast du, wie hostest du das LLM, das da drauf ist?
Gut, natürlich. Mhm. Aber mit Olama oder ja.
Ja. Ja, ich bin ja aus beruflichen Gründen gerade in dem Game drin und es fällt mir gerade ein bisschen schwer zu herauszufinden, was ich sagen darf und was nicht.
Ja.
Weil wir sind ja bei XP jetzt Nvidia Inception Partner. Ich kann
herzlichen Glückwunsch.
Gerne, gerne. Also hat ein bisschen gebraucht. Wir waren auch in Paris und wir machen jetzt eine tiefere Partnerschaft mit Nvidia. Es gibt, geh mal auf developer.nvidia.com. Nvidia hat ein eigenes, es ist nicht OCI-kompatibel, leider ein eigenes Container-Format.
Ja.
Und hat in diesem, das sind die Nebens, Nvidia irgendwas.
Ich kenne das sogar.
Und glaube ich. Die haben dafür speziell für ihre Chips optimierte Modelle reingepackt. Und das sind wirklich nur 3, 4, 5, 6 Zeilen Python, um das dann hinzukriegen. Und du hast dann potenziell eine bessere Leistung, weil die praktisch noch ein paar Layers drauf
sind. Meinst du die Jetson-Containers?
Nein. Bist du auf developer.nvidia.com?
Weiß ich nicht.
Also da kannst du das ausprobieren. Also du kannst sie dann zuerst in der Cloud ausprobieren. Und wenn die dann die Qualität haben, die dir taugt, dann kannst du sagen, so jetzt bei DCX Cloud deployen. Das ist dann das Nvidia Cloud Offering. Oder du kannst dann auf self-hosted gehen und dann gibt er dir die 3, 4, 5, 6 Commands, die du brauchst, um es selbst zu hosten.
Ja, also ich kenne auf jeden Fall von Nvidia diese Jetson-Containers, weil da bin ich nämlich auch drüber gestolpert. Das wäre dann mein nächster Punkt. Das kann ich natürlich machen. Ich habe aber auch ein sehr customized Setup mit NixOS und so auf meinem Server. Das heißt, ja, alles nicht ganz so einfach. Ich mache aber trotzdem viel mit Containern. Jetzt wollte ich aber natürlich Voice erstmal auch machen. Also ich habe auch ein bisschen probiert mit normalen Modellen. Ich musste erstmal irgendwie hinkriegen, dass das LLM tatsächlich auch dann die GPU auch schluckt und so. Das habe ich aber hingekriegt mit Olama und Podman. Das ging dann. Dann hatte ich aber jedoch das Problem, dass diese Voice-Pipeline bei Home Assistant aus Speech-to-Text und Text-to-Speech besteht. Und was die da nutzen, ist für Speech-to-Text Whisper von OpenAI und für Text-to-Speech Piper, was deren eigenentwickeltes Zeug ist. Und der Support für GPUs in diesen beiden Systemen ist, ja, nicht so da. Also es geht schon, man kann das auch machen, es gibt auch Flags dafür, aber ich habe auch festgestellt, das macht einfach niemand. Also ich glaube, ich bin wirklich wahrscheinlich niedriger, zweistelliger Bereich von Leuten, die tatsächlich zu Hause eine GPU haben, die sie für diese Voice-Pipeline von Home Assistant hernehmen wollen. Und es gibt Container von Community-Membern, die das bereitstellen. Und damit ging das. Ich glaube, ich schicke dir später mal den Link dazu, weil ich habe auch ein bisschen gesucht, bis ich das gefunden hatte. Ich hatte dann nämlich zuerst auch diese Jetson-Container gefunden. Aber das, ja, geht dann nicht so gut in einem normalen Setup. Und ja, ich habe es ausprobiert und ich muss sagen, es ist okay. Also
wie schnell klappt so?
Kommt drauf an, was du machen willst. Also ich finde, von der Schnelligkeit geht's auf jeden Fall. Manchmal ist die Accuracy nicht ganz so gut. Also vor allem.
Welches Model hast du da verwendet? Weißt du das noch?
Also für Speech to Text benutze ich einfach von OpenAI Whisper und da glaube ich das Base Model.
Ja, okay.
Aber fürs LLM, der dann den Text nochmal anguckt und sagt, okay, was kann ich damit machen, benutze ich derzeit Yann Nano. Und das ist ein LLM-Modell, was speziell darauf ausgelegt ist, Tools zu callen, aber mit einem, also für lokale Inference halt. Und ja, ich musste da ein bisschen tweaken, System Prompt anpassen, so ein bisschen Prompt Engineering, aber irgendwann habe ich es dann auch hingekriegt. Vor allem, was gar nicht ging am Anfang, war, dass das LLM checkt, was ich für Aliase habe für die einzelnen Geräte, weil, ja, du hast natürlich in der Speech hast du Küchenlampe.
Ja, genau.
Aber das ist gleichzeitig
ganz
auch
schwierig.
Eine, wie heißt das, Küchenlicht, ne?
Ja.
Oder dann sage ich Küche, Licht oder was weiß ich, da gibt's ganz viele verschiedene Möglichkeiten, das zu sagen. Und was ich dann halt gemacht habe, ist, ich habe ganz viele Aliase hinzugefügt, damit er halt besser damit klarkommt. Aber er hat die irgendwie nicht mit drin gehabt. Ich habe es jetzt so gemacht, weil man kann in Home Assistant ganz viel Templaten und so, dass ich darüber dann diese extra Information noch mit reingebe. Und jetzt kriegt das eigentlich ganz gut hin. Aber teilweise klappt dann die Inference auch nicht ganz so gut. Also ich glaube, dieses O-Llama ist auch nicht so stable.
Genau, das wollte ich dir gerade sagen. Deswegen nochmal der Tipp von gerade eben. Ich habe es gerade eben nochmal recherchiert. Also developer.nvidia.com ist die Landingpage. Man muss dann weitergehen zu build.nvidia.com.
Okay.
Build.nvidia.com. Und da hast du dann die Modelle, die praktisch speziell für die Nvidia-Chips optimiert sind. Und die kannst du dann anklicken. Da steht dann hier, was weiß ich, Advanced Reasoning mit Llama 3, Nemotron, super irgendwas. Und dann kannst du oben schauen, das Ganze erstmal testen. Und du kannst dann bei den Dingern, die keine Preview sind, die kannst du dann auch als Nem self-hosten.
Okay, ja, das würde ich mir vielleicht mal anschauen.
Und schau dir das mal an. Also wenn du jetzt schon eine Nvidia-Karte hast, ich meine, es ist jetzt nicht die beste und nicht die größte,
ja.
Aber es sollte funktionieren. Also so die kleineren Modelle, die sollten klappen. Und da gibt es jetzt auch, ich habe jetzt mal draufgeklickt auf Speech, also da gibt es schon eine Handvoll.
Ja, okay. Ja, dann schaue ich mir das mal an. Wir packen es auch mal in die Shownotes.
In die Shownotes mit rein.
Für euch alle, die zu Hause in ihrem Server eine GPU von Nvidia haben. Und,
oder denen Spark vorgestellt haben.
Ja, genau.
Turns out haben wir übrigens, also ich bin schon gespannt. Der Spark, das ist so ein Development-Rechner mit, der die Leistung hat, um sowas dann auch laufen zu lassen.
Ja, sehr cool. Genau, das dazu. Ich halte euch mal auf dem Laufenden, wenn sich da irgendwas Neues tut oder irgendwas noch cooler ist, noch neuer, so wie dein Thermomix.
Er ist gekommen, Lukas. Ich hatte ihn ja schon bestellt.
Mhm.
Ich hatte ihn nicht vorab bezahlt, sondern ich habe gesagt, hey, schick mir eine Rechnung, wenn er da ist.
Mhm.
Und dann kam er halt jetzt und es ist schon geil.
Was kann der jetzt mehr?
Nichts.
Krass.
Die also zwei Dinge.
Merkst du was?
Sind mir aufgefallen. Die User Experience ist echt Bombe.
Kannst du erstmal sagen, wie was teuer er ist?
1600, glaube ich. Und es ist praktisch der Nachfolger vom Thermomix TM6. Und er hat, also was, er ist schwarz.
Gut.
Er hat ein Display, ein Touchscreen, er hat dieses Drehrad nicht mehr. Er hat keine physikalischen Knöpfe mehr.
Das finde ich sogar nicht gut.
Und er hat ein Display, ein Touchscreen, das ungefähr diese Größe von diesem iPad hier hat. Also ich habe hier gerade ein 10 Zoll iPad vor mir.
Mhm.
Und das ist schon ziemlich gut. Und es reagiert auch, es ist ein Android drauf, es reagiert auch so schnell, wie ein modernes Android. Das heißt, so tippen und so, das ist jetzt alles.
Also sorry, aber für 1.600 Euro hätte ich das, da hätten die sich ein iPad kaufen können, das vorne da dran klatschen und dann wäre es wahrscheinlich noch billiger gewesen.
Und dann, was mir besonders gut gefällt, ist, dass der Topf jetzt zweiteilig ist. Das heißt, du hast den Innenteil, den du dann in die Spülmaschine tust und da ist dann der ganze Griff nicht dabei.
Aha.
Das heißt, es nimmt nicht mehr so viel Platz in der Spülmaschine weg.
Okay.
Und was sie auch gelöst haben, ist das Lautstärkeproblem. Also der alte war ja schon relativ laut und das ist jetzt ein bisschen leiser. Und es ist natürlich ein Luxus, dann von einem funktionierenden TM6, der genau das Gleiche macht, auf einen TM7 zu wechseln.
Ein bisschen ist gut, ja.
Für den Preis von 1.500 oder 1.600 Euro, ich weiß es gar nicht mehr, wie viel es war. Und aber ich bereue es nicht. Also im Gegenteil, ich bin echt sehr froh drüber, dass ich jetzt diesen sehr schönen Thermomix habe.
Wenn man es hat.
Und Lukas, möchtest du nicht mal kommen zu einem Thermomix-Abend?
Nein.
Da wirst du dann belabert, auch einen zu kaufen.
Ja, das möchte ich nicht.
Und ich krieg dann den Gemüsestyler für 50 Euro Zuzahlung nur.
Nee.
Aber der Gemüsestyler, Lukas.
Nee. Also wenn du mir einen Thermomix schenkst, dann komme ich gerne vorbei.
Nee, nicht ganz, aber ich habe natürlich meinen alten meiner Family vermacht.
Ja.
Der wird da jetzt hoffentlich.
Ja, ich freue mich auf den TM8, da kriege ich nämlich den TM7 dann.
Was hast du denn auf dem Cloud Native Summit bekommen?
TM6 habe ich
Thermomix. Genau, die werden jetzt ja verscherbelt praktisch. Ja.
Nee, ich war tatsächlich auf dem Cloud Native Summit. Von meiner jetzigen Arbeit gesponsert, um mir anzugucken, was gibt's Neues bei Kubernetes und alle möglichen anderen Zeugs. Und ich fand's ziemlich cool. Also ich war letztes Jahr auch schon da noch unter Accenture und hab mich, also das war so meine erste richtige Konferenz eigentlich. Ja, ich glaube. Und ich fand's echt geil, so mal zu sehen, okay, was gibt's da für Talks, was erzählen die Leute, wie machen das andere, wie funktioniert das und das und das und das. Und letztes Jahr fand ich die Talks richtig geil, weil ich da sehr viele neue Sachen gesehen habe und gelernt habe. Dieses Jahr fand ich die Talks nicht so geil. Es ging sehr viel um Higher-Level-Stuff, so wir machen jetzt, also man macht jetzt nicht mehr DevOps, man macht jetzt Platform Engineering und
das hat man gefühlt auch schon letztes Jahr, vorletztes
Jahr
gemacht.
Ja, richtig, aber also letztes Jahr habe ich das auf jeden Fall nicht so krass wahrgenommen. Dieses Jahr war wirklich jeder zweite Talk ging um Platform Engineering.
Und was ist da, achso, du meinst, dass es ein Engineering-Team gibt, das die Plattform managt?
Genau.
Und dann alle anderen sind dann letzten Endes nur noch DevOps.
Du stellst quasi eine Self-Service-Plattform für deine Devs bereit. Ich meine, das machst du ja so oder so schon so ein bisschen mit DevOps. Ich meine, klar, du stellst die Infrastruktur bereit und dann je nachdem, wie die Devs dann interagieren mit der, ist das ja auch Self-Service, aber es geht halt nochmal um so ein bigger Picture, wo du sagst, okay, du machst dann Plattform-Engineering und so.
Ja, und das ist dann schon sehr C-Level-lastig, weil halt Leute dann Teams aufbauen und Dinge tun und das interessiert den Entwickler nicht.
Es gab da schon auch interessante Sachen, aber was ich tatsächlich sehr, sehr geil fand, war die Workshops diesmal. Der erste Workshop, in dem ich war, ging um Dagger. Das ist so von den Machern von Docker oder also irgendjemand, der bei Docker mitgewirkt hat.
So ein Bild-Ding, oder?
Genau, das macht CI/CD, aber tool-agnostisch. Also du kannst wahrscheinlich sehr gut nachvollziehen, wie es ist, zu schwenken von verschiedenen CI/CD-Systemen, also von Jenkins,
ja,
GitLab CI, GitHub Actions und so. Ich meine, bei der EXP macht ihr ja auch alles drei.
Korrekt.
Und da ist Dagger zum Beispiel ein super geiler Fit, weil du halt unabhängig von dem Tool dahinter, also welche Infrastruktur da nutzt, kannst du halt dir pro Repo deine Pipelines machen, in einer Programmiersprache deiner Wahl. Früher war das noch mit Q, so einer Config Language / General Purpose Language. Und jetzt machen die das aber so wie zum Beispiel Pulumi und du kannst jetzt halt mehrere Sprachen damit nutzen. Du kannst Go nutzen, Java, ich glaube PHP geht auch, aber nagel mich nicht drauf fest und JavaScript, TypeScript natürlich.
Und hat man dann trotzdem noch die Vorteile von so einem klassischen CI/CD, dass es sich ja gut integriert, dass man sieht, wie die Builds laufen, weil das ist immer, was ich bei diesen Meta-Ebenen vermisse. Das ist dann halt ein Build-Step im Jenkins und der sagte dann,
genau, und das finde ich nämlich auch nicht geil, aber was du natürlich machen kannst, ist, du kannst dir deine einzelnen Steps auslegen und dann halt sagen, natürlich schreibst du dir dann trotzdem eine Jenkins-File oder eine GitHub-YAML und musst dann halt die einzelnen Steps nochmal nachmodellieren, aber rufst dann halt einfach nur Dagger auf. Und den Vorteil, den du dann halt hast, ist, du kannst das einmal lokal ausführen, was der im Workshop ganz groß argumentiert hat, war dieses Push-and-Pray-Prinzip, wo du halt sagst, okay, ich push das jetzt, schau, kacke, oh, die Pipeline ist jetzt gefailed, dann muss ich nochmal ran, nochmal ändern, guck wieder, ah, jetzt ist sie schon wieder gefailed und das ist halt ein Zyklus, der sich mega lang zieht und sehr zeitintensiv ist, was ja auch stimmt, aber ja, das kannst du halt damit ein bisschen mitigieren. Du musst dann halt trotzdem die Pipeline irgendwie ausführen, natürlich dann bei dir lokal, was ein bisschen schneller geht. Aber ja, weiß ich nicht, ob das so ein riesen krasser Vorteil ist.
Das ist vor allem, glaube ich, ein Vorteil. Also ich hatte jetzt ziemlich viel zu tun mit Cushito und die haben halt Bildprozesse jenseits von Gut und Böse. Mhm. Also da würde ich mir wirklich wünschen, hey, gibt es irgendwas, wo ich das lokal laufen lassen kann? Weil die 10.000 Maven-Kommandos in dieser richtigen Reihenfolge, das checke ich einfach nicht.
Ja, ja.
Aber ich glaube, für so einfache Microservices, wie ich es hauptsächlich mache, das ist halt ein Maven-Clean-Package und es ist dann ein Docker-Build.
Ja.
Das dann nochmal zu rappen, weißt du, wo sowieso jeder Step nur ein One-Liner ist.
Ja.
Ja,
das ist halt die Frage. Ich bin da auch eher so, wenn ich einen Standardweg habe, das eh zu machen, ist das ganz geil, aber du musst natürlich schon sagen, wie verwaltest du dann das Environment, ne? Weil du musst ja einmal das Environment verwalten für deine Docker-File, wo du sagst, okay, der muss eine gewisse Maven-Version haben, der muss gewisse vielleicht andere potenzielle CLI-Tools haben, Dependencies, Java-Version etc. pp. Dann hast du das aber auch nochmal lokal für deinen Rechner, dann hast du das in der Pipeline nochmal extra und in Dagger ist alles containerbasiert, das heißt, jeder Step, den du auch ausführst, ist dann innerhalb von einem Container und dann managst du es halt nur an einer Stelle quasi.
Ja, verstehe ich ein bisschen, weil klar, man muss dann, wenn man es lokal wirklich reproduzierbar machen möchte, wie auf dem Build-Server, muss man natürlich den Container verwenden, den auch der Build-Server verwendet. Ja. Dann rennt man oft in Docker-in-Docker-Probleme, weil dann der Build selbst vielleicht noch einen Docker braucht. Ja. Also verstehe ich schon, dass es da gewisse Probleme gibt, aber ja,
ja,
vielleicht haben andere Leute die Probleme. Ich habe
genau,
ja nicht.
Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob das jetzt the way to do ist. Ich fand es aber auf jeden Fall ganz cool, vor allem, weil man auch sowas wie Go einfach nehmen kann, um das zu definieren. Aber ich glaube, in Zukunft würde ich da eher in Richtung Nix gehen mit Flakes, wo man dann sein ganzes Develop-Ding damit managen kann. Aber da können wir mal in der zukünftigen Ding drauf gehen. Und sonst gab es noch weitere coole Workshops. Es ging noch um Observability, Traces, Distributed Tracing und so. Und am zweiten Tag gab es dann auch noch mal, glaube ich, einen geilen Workshop, den ich auch sehr gefeiert habe, aber ich weiß nicht mehr, worum es ging. Ja, also ich kann auf jeden Fall empfehlen, da hinzugehen. Coole Guys auch, die das Ganze managen.
Wo war es denn?
In Bogenhausen im Smart Village.
Also
in
München.
Ja, in München, ja. Sorry, ja, genau, in München.
Ja.
Ist ganz angenehm, weil dann braucht man nicht ewig fahren und braucht man auch kein Hotel und so nirgends hinfahren. Und ja, der Max, der das managt, ich glaube Max war sein Name, ist von Liquid Reply und der managt auch die ganzen Cloud-Native-Meetups in München.
Ah, da war ich sogar bei, vielleicht habe ich ihn sogar schon mal gesehen.
Ja, wahrscheinlich. Und super cooler Typ, hat mega Ahnung und macht viel für die Community, was ich sehr appreciate.
Das finde ich sehr gut. Das ist generell gut, wenn man viel für die Community macht, zum Beispiel indem man eine sehr gute Konfiguration für NeoVim bereitstellt.
Ja, richtig. Ey, wie, also du nutzt jetzt sowas, das heißt LazyVim, oder was?
Ich nutze sowas, das heißt LazyVim.
Woher kennst du das denn?
Das ist mir irgendwie, glaube ich, auf Reddit oder auf Hacker News.
Ja, ich glaube auch. Ja.
Ja, und da hast du mir Jahre später, hast du es mir dann gepitcht.
Ich fand das so geil. Markus hatte auf LinkedIn so einen Post verfasst, wo er gesagt hat, ja hier, ich bin schon ewig NeoVim-Nutzer. Vim-Nutzer und jetzt habe ich letztens hier I stumbled upon LazyVim und das ist mega cool, weil das kann man mega einfach konfigurieren und so.
Ganz viele Likes für gekriegt.
Und da dachte ich mir so, Digga, was ein Arsch. Ich sag zu ihm im Podcast, ja hier, ich benutze jetzt LazyVim, super geil, kann ich dir auch empfehlen, weil das mega einfach zu konfigurieren ist. Und dann erwähnt er mich nicht mal in einem LinkedIn-Post.
Frechheit. Habe ich nicht gemacht. Ich habe auch die ganzen Likes dann einkassiert, praktisch ohne dich zu menschen. Ich bin top zufrieden, muss ich sagen. Also was, ich hatte ja ziemlich lange eine buntgelutschte, angedübelte WimRC, die halt genau das macht, was ich wollte. Und was mich immer gestört hat, war, dass ich halt zum Beispiel kein File-Tree in Vim ohne größere Plugin-Eskapaden reinkriege. Das kriegt man in NeoVim auch nicht ohne größere Plugin-Eskapaden rein. Aber mit LazyVim ist das halt alles sinnvoll aufeinander abgestimmt und konfiguriert. Ja. Und das fand ich so gut. Und es ist inzwischen sogar so gut, dass ich es sogar auf den Servern, die ich verwalte, installiert habe.
Cool.
Weil es ist wirklich nur ein Git-Clone.
Ja.
Und wenn man den Clone an die richtige Stelle macht, dann muss man nicht mal symlinken.
Ja.
Und da hat man einfach auf jeder Kiste so einen Just Works NeoVim, der ein bisschen auch einen File-Browser hat, weil gerade wenn man irgendwie auf dem Server arbeitet und ein Ansible-Skript oder sonst irgendwas, dann muss man auch mal eine Datei wechseln und dann immer irgendwie rummachen und so. Alles gehört jetzt alles der Vergangenheit an und ich bin echt sehr zufrieden und ich nutze jetzt, wo auch immer es geht, NeoVim.
Mit LazyVim.
Mit LazyVim und es ist auch good enough. Also ich habe jetzt nicht das Bedürfnis verspürt, irgendwas daran zu ändern. Also ich hatte ein bisschen so, mein LaTeX-Workflow war jetzt nicht optimal, aber dass ich mir da jetzt noch irgendwie ein Plugin reinbaue, das dann mein LaTeX-Kommando ausführt und scheiß drauf, da habe ich halt Terminal Multiplexer offen und mache dann halt mein PDF-LaTeX irgendwo anders und gut ist.
Ja, sehr cool. Freut mich, dass mein Tipp Anklang gefunden hat.
Ja, und ich habe schon die ersten Rechnungen damit geschrieben. Meine Band ist nämlich komplett nur mit LaTeX-Rechnungen unterwegs, was ich übrigens sehr empfehlen kann. Vielleicht wäre das mal ein No-Code der Woche. Rechnungen mit LaTeX schreiben.
Das ist No-Code.
Das ist schon viel Code.
Das ist schon ein bisschen Code, hätte ich jetzt gesagt.
Das macht halt eine Formal. Also LaTeX-Rechnung heißt das Ding einfach. Ist irgendwie so ein gefühlt 40 Jahre altes Skript. Und es macht halt echt gut aussehende Rechnung, die formal alle richtig sind, man muss sich um kaum was kümmern und hat vom Steuersatz bis zum Leistungszeitraum steht halt alles an Kopfdaten drin und damit mache ich dann meine Rechnungen für die Band, die jetzt tatsächlich auch bald eine GbR sein wird und den nächsten Schritt in die Professionalität nimmt. Ich bin jetzt tatsächlich auch GEMA-Mitglied, das heißt, ich kriege jetzt 3 Cent dafür, dass ich 150 Euro mehr
geil.
Mitgliedsbeitrag bezahlen oder so.
Mega geil. Ja, was auch geil war, vor dem Cloud Native Summit war ich auf der MLCon, Machine Learning Conference.
Wo war die?
Die war erstaunlicherweise, also ich hatte ein bisschen Angst, also ich wollte schon hin, aber ich hatte auch ein bisschen Angst, dass es zu Hype-lastig wird, weil.
Was war in Berlin?
Nee, war in München.
In München, okay.
Es gibt auch eine MLCon in Berlin.
Weil die ist mir über den Weg gelaufen.
Ja, aber das ist essentiell. Also es sind von den gleichen Machern einfach. Die haben einfach an mehreren Standorten diese MLCon. Und ich war jetzt auf der in München und ich hatte halt Angst, dass es mega Hype ist, weil LLMs und hier und da und ja, das ist ein Gamechanger hier und da.
ML schon so ein bisschen so diese Data Science.
Richtig, ML ist halt schon nicht nur LLM, natürlich gehört ML auch dazu, also LLM zu ML, aber generell auch mehr, Machine Learning. Und ja, es war tatsächlich gar keine Hype-Zone. Es war überhaupt nicht irgendwie hier, das müsst ihr nutzen, dann habt ihr 10x Development oder dann habt ihr 10x Auftragseingang oder irgendeinen Bullshit. Das war wirklich mega grounded, mega informativ. Was machen die einzelnen Modelle? Wie funktioniert auch ein LLM im Hintergrund mit Transformern und so? Und ja, unglaublich cool, unglaublich interessant. Sehr coole Leute auch kennengelernt dort, mit denen man sich mal unterhalten konnte. Und ja, also kann ich tatsächlich sehr weiterempfehlen. Biggest Takeaway ist, Local Inference, sagen die ML-Experten, ist auf jeden Fall the future. Kleine, spezialisierte Modelle, die auf, ja, die spezialisiert sind auf genau ihren Use Case und nicht diese riesigen aber Millionen Parameter-Modelle, die alles versuchen zu können, dann aber in nichts wirklich richtig gut sind.
Ja, kann ich bestätigen. Also diese Domain-Specific LLMs, DSLLM, ist, ja, ich glaube, ein bisschen mehr als ein Hype. Also vor allem jetzt auch so, nachdem man jetzt gesehen hat, dass World Knowledge ganz gut funktioniert, ist halt jetzt die Frage, wie kann man jetzt in den einzelnen Fachbereichen ein bisschen besser werden? Und da sind diese domain-spezifischen Modelle sicherlich der Weg.
Ja, war sehr cool.
Was auch ein guter Weg war, war mein THI-Projekt. Ich bin ja mit 4 Semesterwochenstunden Gastdozent an der Technischen Hochschule in Ingolstadt. Und da ist vorletzte Woche das Projekt zu Ende gegangen. Und ich muss sagen, Lukas, Sie haben gekocht.
Okay, der Begriff ist jetzt auch
der ist jetzt
tot.
Die haben gekocht. Also es war am Anfang, bis wir uns gefunden haben mit dem Produkt und der Idee, gab schon mal die ein oder andere Hürde. Vor allem auch wieder, weil die Process Engine halt nicht so lief, wie man es gerne gehabt hätte. Aber das Produkt war dann am Ende ein Chatbot, der dir als Angehöriger eine Verhinderungspflege vermittelt. Das heißt, du hast eine pflegebedürftige Person, du möchtest in den Urlaub gehen, brauchst dafür eine Vertretung für dich selbst. Und dann ist es nicht dieses große Formular, dann ist es nicht irgendwelche vielen Telefonate, die so ein mega Impediment sind, sondern es ist ein WhatsApp-Chatbot und dieser WhatsApp-Chatbot führt dich dann durch diesen ganzen Prozess durch. Und du kannst praktisch mega, so total intuitiv und ohne auch diese große emotionale Last, weil das ist auch für viele so eine emotionale Geschichte, zu sagen, boah, jetzt meine Großmutter ist gar nicht gewohnt, jetzt mit jemand anderem umzugehen, wie funktioniert das? Das nimmt es ein bisschen, diese Hürde. Und ich bin zum ersten Mal bei so einem THI-Projekt davon überzeugt, dass es auch ein gutes Go-to-Market liefern könnte, dass man damit echt auch ein Startup gründen könnte.
Cool.
Was dieses Konzept dann weiterführt. Also ich denke
gerade auch allen anderen Projekten einfach mal so einen richtig fetten Dolch in den
Rücken gestochen. Naja, das ist ja auch ein bisschen meine Schuld, weil ich schreibe es ja aus. Weißt du, aber dass jetzt so ein Ticketsystem gegenüber Eventim und CTS einfach abkacken wird, ist, denke ich, relativ klar.
Ja.
Aber jetzt zu sagen, sowas, also sowohl Digitalisierung als auch ganz speziell generative Language-Modelle, also Gen AI, im Pflegebereich zu haben, ist einfach Muss. Also das sind so viele Personalmangel und Ressourcenmangel. Natürlich macht es einen Unterschied, ob jetzt da jemand in der Pflegestation sitzen muss und dir da irgendwie alles erklären und dir dann möglichst vielleicht sogar noch auf den Zeiger geht, weil die Person gerade gestresst ist, oder ob du auf dem Sofa dem LLM alle Fragen stellen kannst, die dich bewegen und das Ganze auch locker eine Stunde oder zwei dauern kann. Und ich glaube schon, dass das ein sinnvoller Beitrag war.
Ja, sehr cool.
Hat Spaß gemacht und nächstes Semester habe ich dann wieder Masterstudenten.
Nice. Die machen dann wieder ein nicht so gutes Projekt.
Naja, ich weiß noch nicht, was die machen. Muss man noch überlegen. Ja. Also wenn du eine Idee hast, Lukas, dann gern her damit.
Ja, was wir euch jetzt geben, sind die News. Apple. Ich dachte, du Podcast, sagst jetzt irgendwas. Apple celebrates 20 years
of... Ja, Podcast, wir haben 20 Jahre alt, Lukas.
Ah ja, cool.
Wie alt bist du denn?
25.
Welche Podcasts hast du mit 5 gehört?
Habe ich heute 5 gehört? Mit fünf? Also
mit fünf, ja.
Ach so.
Also fünf mit M auch in der fünf.
Nichts.
Ach so.
Ich habe keine Podcasts gehört. Ich habe Podcasts erst angefangen, nachdem wir, also ich habe literally
zuerst einen Podcast gemacht und dann einen Podcast gehört.
Tatsächlich. Sehr gut, ja. Also ich habe davor schon mal einen Podcast gehört, klar, aber so richtig Podcast-Hörer bin ich, glaube ich, erst vor einem Jahr geworden oder so.
Ja, also was ich spannend finde, ist, dass, glaube ich, ohne diesen iPod das ganze Medium nicht funktioniert hätte.
Ja, danke, Steve.
Weißt du, wie früher Podcasts funktioniert haben?
Nee.
Du hast dir die Lokale auf deinen Rechner runtergeladen, en bloc, und dann wurde diese Playlist auf deine iPod gesynkt und dann konnte man die praktisch mit in die U-Bahn nehmen.
Geil.
Das heißt, man hatte natürlich überhaupt kein Netz auf seinen Festplatten-iPod, sondern es musste alles über iTunes gehen. Genau diese Infrastruktur hat Apple halt vor 20 Jahren aufgebaut und ja, ich finde es immer noch ein super gutes Konzept, dass es halt diese freie Föderation gibt mit diesen RSS-Feeds und dass es jetzt schon 20 Jahre alt ist, macht mir ein bisschen Angst, weil ich glaube, ich werde alt.
Da gebe ich jetzt keinen Kommentar zu ab.
Auch alt ist der S3-Standard und wenn man den S3-Standard self-hosten möchte, was hat man da bisher immer genommen, Lukas?
Tatsächlich MinIO.
Und die sind jetzt auch in das Tal der Schande abgeglitten.
Und das ist wirklich eine Frechheit. Also,
natürlich ist es eine Frechheit.
Aber auch nochmal.
Wollen wir kurz sagen, was es ist, bevor wir die Leute.
Ja, wir reden über MinIO und MinIO hat den Rugpull des Jahres auf jeden Fall abgezogen.
Sie haben das Anmelden über OIDC, also Single Sign-On, hinter die Paywall gesteckt.
Ja, aber nicht nur das. Die haben ja. Also, das auch, aber sie haben ja zuerst auch jedes Feature aus der Web-UI genommen, was es überhaupt gibt da drin.
Also die Web-UI ist letzten Endes nur noch ein Schatten ihrer selbst.
Genau, die Web-UI ist einfach nur noch ein, okay, du kannst sehen, welche Files du da hast und die wahrscheinlich runterladen, aber mehr kannst du da drin nicht machen. Vorher konntest du halt alles konfigurieren, was du sonst auch über Endvariablen konfigurieren konntest. Und das hat denen aber noch nicht gereicht, dass sie das gemacht haben, sondern sie haben dann auch noch gesagt, okay, dann, ihr wollt Sicherheit und sicheres Anmelden in dem MinIO, das nehmen wir euch auch weg und entfernen einfach OADC für die Free-Version. Und das ist wirklich eine absolute Frechheit, zu sagen, ich hab einen Open-Source-Projekt, was auch durch die Community-driven
ist. Genau, das müssen wir jetzt auch nochmal sagen. Also es wäre überhaupt kein Thema, wenn MinIO einfach eine Firma wäre, die sagt, so, das entwickeln wir, dieses Ding für euch und wir haben es bezahlt und jetzt entscheiden wir uns für ein anderes Lizenzmodell. Es ist ja so, dass MinIO letzten Endes nur der Maintainer von diesem Ding ist und es ganz, ganz viele Contributors gibt und gab, die eben nicht auf der Payroll von MinIO stehen.
Ja.
Das heißt, es war und ist ein Open-Source-Projekt und Leute verlassen sich eben auf die entsprechenden Lizenzen. Und was bei diesen Paywall-Geschichten immer das Thema ist, ist, dass jemand, der Zugriff auf das Repository hat und dort entscheidet, welche Merge-Requests angenommen wird, aktiv dafür sorgt, dass ein Feature rausentwickelt wird und auch nicht mehr reinkommt. Das ist das Problem. Das heißt, es bleibt nach wie vor unter einer freien Lizenz, aber weil diese Firma kommerzielle Interessen verfolgt, gestalten sie die Features und die Merge-Requests und die Veränderungen der Software dann so, dass ihre kommerziellen Interessen maximal gut verfolgt werden und es ist dann nicht mehr trivial möglich für jemanden aus der Community, dem Einhalt zu gewähren. Natürlich kann man es forken und ich denke, das wird es jetzt auch geben.
Ich glaube, es gibt schon einen Fork.
Es gibt schon Forks, also das wird garantiert passieren. Und da spekuliert natürlich MinIO auch ein bisschen drauf, zu sagen, hey, ja, dann sind die Community-Leute halt weg, weil wir jetzt auf einmal gemerkt haben, dass dahinter ein Business steckt. Und das finde ich ein bisschen schwierig, vor allem, weil es sich wiederholt. Also das ist jetzt schon so oft passiert, dass ein wirklich gutes Open-Source-Produkt auf einmal durch die Kommerzialisierung und durch die Diktatur, so kann man sagen, die Diktatur der Firma, die hauptsächlich dafür verantwortlich ist, letzten Endes zugrunde ging.
Also der Fork heißt OpenMaxIO, das ist, glaube ich, der der am meisten bekannteste Fork davon. Und ja, ich möchte auch nur nochmal einfach sagen, das war bei Redis ähnlich, ne? Du hast halt einen, du hast ein Open Source Projekt und profitierst von der Open Source Community. Du profitierst davon, dass dein Produkt Open Source ist, in dem Leute contributen, Bugs fixen, Security Patches machen teilweise auch. Und dann sagst du, so, fickt euch alle. Ich entferne aktiv Sachen, die schon in dem Open-Source-Projekt mit drin sind. Das ist einfach eine absolute Frechheit. Und da hoffe ich einfach, dass MinIO wirklich pleite geht. Weil das ist, das finde ich einfach wirklich frech. Was gibt es sonst noch in dem Space? Es gibt Garage. Sucht einfach nach, wir packen es auch in die Shownotes, Garage, Object Storage, auch S3-kompatibler Storage, unter einer Open-Source-Lizenz, keine große Company dahinter. Ja, auch mega cooles Ding und ja, einfach traurig, was wir immer wieder sehen, aber die ganzen Firmen backpedalen dann auch. Ne? Guck dir Redis an.
Ja genau, Redis letztendlich Elasticsearch genauso. Also ja, da muss man jetzt sagen,
stimmt,
da
ist, auch, da
ist ja, der Fork von, da ist der Fork von einem Competitor gekommen, also von AWS, aber ja, nichtsdestoweniger ging das in dieselbe Richtung, das Kibana. Also ich habe das mal gestartet und ich habe einen Lachanfall bekommen. Es war halt alles außer irgendwie eine UI für den das Elasticsearch Cluster dahinter, weil es halt so getrieben von irgendwelchen Conversions und kommerziellen Interessen waren. Das kann man schon machen. Also nochmal, ich bin nicht dagegen, dass eine Firma Geld verdient. Ich bin nur dagegen, dass eine Firma Geld verdient mit Produkten und mit Code, der von anderen im Sinne der Open-Source-Software gestiftet wurde. Und das ist das Hauptproblem.
Ja, ja, ich finde es, ich bin auch nicht dagegen, dass die Firma dahinter dann auch Geld verdient und sich sustainen kann, aber das ist auf jeden Fall der falsche Weg. So viel kann ich sagen.
Auch der falsche Weg ist ein Skandal, den Apple in den USA provoziert hat. Hast du das mitbekommen?
Nee.
Was ist denn so die App auf iOS, von der du sagst, Mensch, das ist die, der muss man am meisten trusten?
Passwords.
Ich hätte gesagt, es gibt noch eine, die ist noch wichtiger, da wo nämlich deine EC-Karten drin sind.
Wallet.
Genau.
Ja, okay.
Und genau diese Wallet-App hat an alle US-Amerikaner eine Werbepush-Nachricht geschickt mit, hey, geht alle mal ins Kino zu diesem F1-Film, der ist jetzt What? Dieses Wochenende und gönnt euch.
What?
Ja.
Das ist ja frech. Die
das
Wallet-App.
Die Wallet-App.
War das kein Fehler?
Das war kein Fehler. Die Wallet-App.
Das ist frech.
Hat Werbung ausgespielt.
Das finde ich frech. Ich meine, TV-App, klar.
TV-App, okay.
Voll okay.
Aber selbst da weiß der, Apple ist ja selbst so ultra restriktiv, welche Art von Push-Notifications die
Eben.
Applikationen machen dürfen.
App-Tracking ablehnen, willst du hier die Push
und
oder
Store.
Das?
Sonst irgendwelche Regeln und dann packen sie in die App, in der deine fucking Kreditkarte drin liegt und sagen dir, du sollst den Formel-1-Film schauen. Hast du ihn geschaut, Lukas, noch?
Nee.
Ich würde ihn, glaube ich, auch nicht schauen.
Ja, ich habe ja kein iPhone mehr.
Stimmt,
deswegen
wusstest du auch gar nicht, dass
ich
den
gar
Film
nicht,
gibt.
Dass ich den anschauen muss, weil sonst wird meine Kreditkarte veröffentlicht.
In dem Film. Von Brad Pitt persönlich.
So. Hier gut. Haben wir die Leute, die nicht hergekommen sind. sehr gut. Was haben wir noch?
Große Änderungen im App Store. Das hat sich jetzt
mehr
ein bisschen
Werbung.
Abgeflacht. Also letzten Endes muss Apple, ich versuche es mal so eine Meta-Analyse, also Apple muss den Vorgaben der EU ja hinterherkommen. Klar, weil es ist ein Gesetz. Aber was sie machen es so unattraktiv, wie es nur geht.
Ja.
Zum Beispiel müssen sie einem Entwickler jetzt Zugang zur Plattform gewähren. Aber wenn du dich praktisch dafür entscheidest, außerhalb von diesem normalen 30% Modell bei Apple deine Software jetzt einzureichen, dann kriegst du keine Updates mehr.
Was heißt das?
Das heißt, du kannst jetzt schon sagen, du bist eine App
Aha.
Und du bist dann auch irgendwie über diesen App Store erreichbar.
Ja.
Aber deine App wird nicht mehr automatisch geupdatet.
Wow. Boah, ey.
Also absoluter Kindergarten. Das heißt,
ja, das ist
Apple hat einfach geschaut, wie können wir jetzt das, was wir anbieten müssen, so unattraktiv wie möglich zu machen. Du kannst es zum Beispiel
allem,
auch nicht
doch,
suchen
die
im App Store.
Sind doch nicht mal abhängig davon. Das verstehe ich nicht.
Ja, sie wollen halt an diese heiligen 30%, hier haben sie sich halt hart erkämpft und daran wollen sie nicht rütteln.
Ja, aber das finde ich, das ist einfach frech.
Ist anmaßend, genau, weil sie, also das, was Apple ja denkt, ist, dass alles, was auf diesem iPhone passiert, dank ihnen stattfindet.
Ja. Aber das stimmt halt auch nicht.
Und das stimmt halt nicht. Es ist halt ein Gerät und es gibt Services, die finden nicht dank ihnen statt.
Ja. Vor allem gibt es ja die gleiche App in so vielen Cases auf anderen Geräten auch. Und
wobei man da fairerweise sagen muss, also Google ist da auch nicht zwangsläufig besser.
Klar, aber ich kann zumindest auf einem Android-Phone mir jede APK installieren, die ich möchte.
Das ist richtig. Ja. Also, das kannst du jetzt bei Apple auch, aber es ist dann halt.
Ja, das ist auch schwierig. Also selbst diese extra Stores und so, das funktioniert auch nicht ganz so geil, die jetzt da dazugekommen sind. Also es ist schon noch auch eine Hassle. Das geht auf Android natürlich viel einfacher. Da kann ich wirklich, es gibt eine fucking App, die heißt Obtainium auf Android. Da kannst du auf eine GitHub-Page zeigen, die in den Releases APKs veröffentlicht und dann updatet der die einfach automatisch deine APKs von GitHub.
Das wäre unmöglich mit.
Ja. Und
so wie sich Apple anstellt.
Das ist ein bisschen traurig. Das muss man mal festhalten.
Ja, weil Apple will halt deine 30%.
Ja.
Wer definitiv nicht 30% an Apple bezahlen möchte, ist Mercedes und Audi. Die haben jetzt nämlich verlautbart, dass sie nicht CarPlay Ultra implementieren würden.
Okay.
Und das finde ich gut.
Ja.
Also
ich auch.
Würde Apple sich ein bisschen besser anstellen, was so die Offenheit und die Möglichkeiten betrifft, eben auch ohne 30% abzudrücken auf der Plattform stattzufinden, kann ich es durchaus verstehen. Also wir kommen jetzt ja gerade aus der Diskussion raus, wo wir stark kritisieren, dass Apple eine komplett kontrollierte, diktatorisch umzäunte Plattform anbietet, dass da dann natürlich so jemand wie Audi und Mercedes nicht 100% von dem, wie sie wachsen können, als ein potenzielles Plattform- oder Softwareprodukt in die Hände von Apple geben, ist, denke ich, völlig klar.
Ja, finde ich auch. Wird sich zeigen, wie gut das dann am Ende ist. Ne?
Also was man halt immer noch sagen muss, im Gegensatz zu Tesla und im Gegensatz zu den chinesischen Modellen, sind die User Experiences der deutschen Onboard-Systeme halt eine Vollkatastrophe.
Ja.
Also das ist leider immer noch so. Aber
deswegen meine ich,
genau,
wird sich zeigen, wie geil
zeigen.
Dann das Interface ist in den Autos. Aber naja, wenn man da nicht dran arbeitet, dann wird es nie besser. Also irgendwas muss man tun. Und vielleicht laufen die so oft gegen eine Wand, bis es irgendwann geil ist. Ne?
Ja, vielleicht schon. Wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken, weil wir echt viele News haben. Lass uns ganz kurz eine App pitchen. Und zwar hat Adobe Projekt Indigo rausgebracht. Das fand ich relativ gut. Und zwar ist es eine alternative App für das iPhone, einfach nur für die Kamera.
Okay.
Und zwar ist da die Idee dahinter, dass man halt sagt, die iPhone-Kamera, die standardmäßig und von Hause aus mitkommt, die ist so, die paternalisiert dich, also die macht halt alles irgendwie heller oder dunkler oder sonst irgendwas. Und Projekt Indigo, kann man sich runterladen, nutze ich jetzt auch ein paar Mal, ist halt eine Kamera, die das nicht macht.
Okay.
Das heißt, es ist halt eine Kamera, wie eine Kamera halt ist. Man kann alles selber einstellen und hat dann auch die volle Kontrolle darüber. Also schaut es euch mal an, wenn ihr ein bisschen mehr kontrollieren wollt, wie das Bild am Ende ausschaut.
Ja, okay. Cool. Wie viel kostet das?
Nichts.
Oh.
Ja, wobei, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe ja eine Adobe Creative Cloud.
Ja,
ich habe mich halt gleich eingeloggt. Ich weiß nicht, ob es hinter der Login-Wall ist. Das müssen wir nochmal ausprobieren.
Ja, das ist dann natürlich auch schwierig.
Dann noch eine recht lustige Geschichte. Und zwar hatte das die Software vom Ministerium vom Bildungsministerium in Baden-Württemberg einen Bug.
Mhm.
Und dieser Bug hat dafür gesorgt, dass 1440 Lehrerstellen, also Stellen für Lehrer, nicht besetzt wurden.
Wow, wie geil ist das denn?
Das heißt, da wurden jedes Jahr Menschen nicht eingestellt, obwohl faktisch ein Mangel ist. Und das Bildungsministerium hat immer gesagt, ne, wir haben alle eingestellt, alle Planstellen sind vergeben. Und die Software hat ja einfach einen Bug.
Wie scheiße.
Und die Schulen haben immer wieder gesagt, wir brauchen mehr Lehrer, wir brauchen mehr Lehrer. Und die haben gesagt, ne, unsere Software sagt, das ist alles gut, 100% besetzt.
Ja, das ist echt ein Skandal.
Das ist ein Skandal, ja, vor allem halt für die Lehrer, die gekündigt wurden oder ja, arbeitslos sind.
Also eben, das ist sehr schlimm.
Das ist wirklich sehr schlimm und hat in den entsprechenden Bubbles in Baden-Württemberg auch ordentlich die Welle geschlagen. Aber ich fand es lustig, dass man einfach sagen kann, ja, das ist ein Bug von der Software, sorry Leute. Die letzten 5 Jahre waren halt dann ein bisschen scheiße.
Ja, aber die nächsten 5 Jahre werden wahrscheinlich geil,
denn
mit IKEA und Thread anscheinend. Also IKEA ist bekannt tatsächlich für Möbel in erster Linie.
Die machen diese Kallax-Dinger, gell?
Genau, und sonst aber sind die bei mir auch sehr bekannt für Smart-Home-Geräte, die tatsächlich affordable sind und gut funktionieren. Die basierten bisher immer auf dem Zigbee-Standard, Zigbee 3, und anscheinend arbeiten die dran, das alles auf Thread umzustellen, was der Zukunftsstandard ist, der zukünftige Industriestandard für alle möglichen Smart-Home-Geräte. Und das hört sich ziemlich geil an. Vor allem, weil man bisher eher die pricier Geräte hat, die schon Meta unterstützen, also sowas wie Eve. Die sind halt sehr teuer. Und wenn man dann tatsächlich Low-Cost IKEA-Sachen nutzen kann, das wäre mega geil.
Finde ich auch. Also ich bin gespannt und ich glaube, das ist vielleicht ein sehr guter Schritt in die Demokratisierung von genau diesen Geräten. Dann hatten wir ganz, ganz ausführlich drüber gesprochen über I.O.
Dieses Bild sieht so schlimm aus, oder nicht?
Also ich bin mir, also wir reden gerade über das Marketingbild von Johnny Ive und Sam Altman.
Ist das zusammengestitcht oder ist das?
Wir sind uns nicht ganz sicher. Hat es eine AI zusammengestitcht? Ist es das Foto von ihrer schwulen Hochzeit?
Ja, wirklich. So sieht das nämlich aus. Oh mein Gott. Das sieht echt sehr schlimm aus.
Die Beleuchtung ist so komisch. Schau mal, wie Sam Altman so beleuchtet ist. Und ja. Das ist. Okay. Long story short. I.O. gibt es dann wohl doch nicht mehr, weil irgendjemand anderes die Trademark hatte.
Ja.
Und egal, was passieren wird, es wird nicht I.O. heißen.
Aber geht es dann nur um den Namen?
Ich glaube, es geht nur um den Namen, ja.
Okay.
Also das Konzept haben sie natürlich nicht begraben.
Weil das Konzept ist eigentlich auch geklaut. Weißt du das?
Das Konzept ist, das gab es ja schon tausendmal. Gab
nee, aber das Geile ist, die Company, die halt auch I.O. heißt, die hat genau das, was die machen wollen, also einen AI-Assistant, der kein Interface hat, mit dem du einfach mal redest.
Man weiß ja noch gar nicht, was die machen wollen.
Ja, aber man hat davor schon gesehen, einmal hat sich, wie heißt der, John Ivy? Oder wie heißt er?
Johnny Ive.
Johnny Ive?
Ja, Johnny Ive, der von Apple. Ja.
Genau, der und halt Sam Altman haben sich unabhängig schon mit dem Macher von diesem Ding, was man jetzt tatsächlich schon vorbestellen kann, getroffen und hat dann gesagt, nee, da will ich nicht investieren, nee. Und die haben sich das 2 oder 3 Mal angeschaut und dann kommen die und sagen, ach so, ja, wir wollen jetzt übrigens eine Company machen, I.O., das wird dann so ein Gerät, was dann, also mit dem man dann nicht interagieren muss und so, und das sieht schon sehr fishy aus, weißt
ich
du?
Ich hab's ja gleich klingt danach. Also es heißt nicht I.O., es heißt I.Y.O., also ja, aber es ist genau das. Also John Gruber hat dann auf Daring Fireball drüber berichtet und es wird ein Drama. Also ich glaube, da wird wahrscheinlich irgendwann in 20 Jahren ein Film drüber kommen und Menschen werden sich das im Kino anschauen.
Ja, das ist so wie Social Network.
Wie Social Network, genau.
Wahrscheinlich.
Also, keiner hier oben mehr, aber wir sind gespannt, was passiert. Noch eine kurze News zu ChatGPT. ChatGPT kann jetzt auch Agenten, aber ich glaube nicht gut. Also ich habe das ein paar Mal ausprobiert.
Echt?
Erstens, ja. Also erstens sind die Agenten du kannst keine eigenen Agenten reinpacken, also sie machen jetzt nicht MCP oder A2A. Ja. Sie sagen halt, sie haben einen Agent und der schaut dann halt irgendwie im Internet nach und so.
Ja, der startet halt einen Browser
der
und navigiert dann halt.
Navigiert dann da rum und das war's dann auch schon.
Also ich fand's ganz interessant. Ich glaube, ich habe noch keinen echten Use Case dafür gesehen, aber was der CEO von, also ich arbeite bei MyPoster und was der ausprobiert hat, war halt bei MyPoster mal so ein Fotobuch zu kaufen oder zu bestellen mit diesem Agent. Und das hat der hingekriegt, was
ja, nicht schlecht,
relativ erstaunlich ist dafür, dass die UI auch jetzt nicht die intuitivste ist, weil du musst halt unglaublich viel konfigurieren können, Custom Elements und so, hat der aber hingekriegt. Aber ich sehe das jetzt auch nicht als, ja, das ist jetzt die Next Revolution. Was aber mein Guess ist, warum OpenAI das pushen will, ist, was ist immer mehr so im the back of the minds of OpenAI, mehr Tokens verkaufen.
Ja, natürlich, klar.
Und da ist ein Agent, der jede Sekunde einen Screenshot macht, dann gucken muss, was steht auf diesem Screenshot drauf, dann sagen muss, okay, jetzt muss ich hier hinklicken, das ist natürlich perfekt.
Ja, und es geht natürlich, also wir haben ja gerade vorhin von diesem IO, von dieser IO-Idee gesprochen, dass du halt sagst, hey, Fipsi, bestell mir eine Pizza.
Ja.
Und natürlich gibt es nicht die AI oder die API, die dir eine Pizza bestellt. Ja. Natürlich muss diese scheiß AI auf irgendein komisches Lieferando oder sonst was gehen und halt dir da die Pizza bestellen.
Ja.
Und ich denke schon, dass das der Weg ist, den, ja, die.
Ja, so wie hier, Sofortüberweisung, oder?
Ja,
hast
genau,
du mir das nicht
genau,
mal erzählt?
Sofortüberweisung war genauso. Die haben sich ja im Hintergrund mit ein paar Selenium-Skripts eingeloggt und dann halt deine Überweisung gemacht. Und genau so in die Richtung wird es halt gehen. Es gibt halt keine APIs für alles.
Ja.
Beziehungsweise MCP und A2A sind gerade so ein heißer Kandidat, sowas zu werden, aber noch weit, weit, weit in den Kinderschuhen. Und dann ist es halt so, dass man dann halt, was weiß ich, wenn du einen Friseurtermin machst, musst du halt schauen, wie du da hinkommst. Und wenn die Webseite kein Tool dafür hat, dann muss die AI halt anrufen.
Ja, richtig. Sonst ruft man ja auch oft an mit Smartphones, potenziell auch mit einem Pixel.
Genau, hast du einen Pixel?
Nee, ich hab's dir ja schon gesagt, dass ich keinen Pixel habe, weil du dachtest, ich habe eins.
Genau, also die katalanische Polizei würde mich jetzt besonders kontrollieren in Barcelona, denn ich habe einen Pixel, Lukas.
Ja, weil die gehen nämlich davon aus, die gehen davon aus, wenn du einen Pixel hast, dann könntest du ja da drauf Graphene OS installiert haben. Und das ist ein sehr beliebtes Betriebssystem.
Für Terroristen.
Richtig, genau. Eigentlich auch nur Terroristen. Es kann auch keine andere Möglichkeit geben. Ich kann den Gedankengang nachvollziehen. Es ist natürlich aber vollkommener Quatsch.
Ja, ich glaube, die News hat auch ein bisschen. Ich glaube, die News ist übertrieben.
Ja, ich glaube auch.
Das ist halt ein Vektor, den die halt benutzen.
Die denken halt so, oh, der hat da gerade irgendein Päckchen eingesteckt und der hat einen Pixel. Das könnte jetzt tatsächlich sein.
Genau, und der hat einen Marihuana-Patch auf seinem Geldbeutel und noch 10.000 Euro dabei.
Und hat hier noch Koks unter der Nase oder so. Dann ist das vielleicht tatsächlich ein Drogendealer. Aber ja, ich denke jetzt auch nicht, wenn da jemand auf der Straße mit einem Pixel läuft. So, halt, du hast einen Pixel. Das ergibt ja gar keinen Sinn. Also ja, aber es ist natürlich trotzdem interessant, dass sowas auch in Consideration genommen wird. Aber ja, ich habe jetzt zum Beispiel auch nicht Stock Android auf meinem Motorola laufen. Das heißt, ich bin Terrorist, ja.
Dann machen wir jetzt ganz schnell die M&As durch. Ich würde jetzt nur so sagen, ich sage es und du, Lukas, kommentierst es.
Da fehlt sogar eine.
RTL kauft Sky und Wow. Ich schaue kein Fernsehen, sag nur, was das bedeutet.
Von mir aus, also ich gucke kein Sky, ich gucke kein Wow. Ich finde es okay. Sky ist halt Sport, Wow ist keine Ahnung was.
Stimmt, Sky ist Sport, ganz viel.
Also Sky ist schon relativ groß. Ich weiß, dass meine Schwager auf jeden Fall beide Sky haben, einfach für Fußball. Aber ja, von mir aus. Vielleicht sieht man dann noch mehr Sport auch teilweise im Free-TV.
Ja, wobei das wahrscheinlich dann schon so eine Art, also wenn die das machen, dann machen die das halt
für
so, dass
Geld.
Es für Geld oder
halt
das
kann
so
ich mir
angeteased
vorstellen.
Und dann, hey, in
aber
Sky gibt's mehr.
Ich bin schon relativ froh, dass es halt auch NFL-Spiele im Free-TV von RTL gibt. Aber ja, ich bin jetzt auch nicht so ein großer RTL-Fan, also ja.
Heise kauft Mindfactory, beziehungsweise die Insolvenzmasse von Mindfactory.
Finde ich super. Also,
aber was will denn ein Verlag mit diesem Also erstmal, Mindfactory war ein guter Shop, definitiv.
Richtig. Also Mindfactory, mega geiler deutscher Elektronik-Shop. Habe ich auch schon tatsächlich ganz viel drüber gekauft. Ich glaube, wahrscheinlich die Hälfte meines Gaming-Rigs besteht aus Mindfactory-Sachen, die ich dort bestellt habe. Und es wäre echt schade gewesen, wenn das jetzt einfach komplett weg gewesen wäre, weil dann gibt es nur noch irgendwie Alternate und halt Notebooks billiger. Aber ja, also ich weiß jetzt auch nicht genau, was Heise damit machen will, aber wenn die tatsächlich das aufnehmen und aufpicken, so wie das jetzt vorher lief, die müssen wahrscheinlich schon irgendwas anpassen, weil es hat wahrscheinlich auch einen Grund, warum die insolvent gegangen sind. Aber ja, mal schauen, was daraus wird.
Ja, ich finde es halt ein bisschen schwierig, weil Heise ja auch Tests macht und so und dann mit der Verbindung, dass da ein Shop dahinter ist.
Aber
sei es drum, besser so, als wenn es irgendwie den Bach runtergeht und
besser als wenn
die Gläubiger nichts
RTL kriegen das jetzt kauft.
Ja, oder noch schlimmer, RTL 2.
Ja, richtig.
Monster ist insolvent.
Die Energy Drink.
Nein. Also die Career Builder Firma.
Die kenne ich nicht.
Monster.de für Jobs.
Kenne ich nicht. Ich kenne LinkedIn. Habe ich noch nie gehört tatsächlich.
Echt nicht? Also Monster war früher so, vielleicht so vor 10 Jahren, mit Fernsehwerbung und mit Plakaten, so die Jobplattform schlechthin. Sind insolvent. Ja, keiner weiß, wie es weitergeht.
Wahrscheinlich deswegen. Kennt keine Sau.
Dann weiter geht's. Grammarly
kauft
Superhuman.
Oh, das ist für dich ja. Also
das ist für mich sehr
spannend. Da musst du mal
einen
Kommentar zu abgeben.
Also ich bin ein unglaublicher Fan von Superhuman. Das ist eine unglaublich teure E-Mail-App. Die kostet, glaube ich, 39 Euro im Monat. Aber sie macht viele Dinge sehr richtig und sie macht vor allem sehr viel mit AI und sie macht vor allem das E-Mail-Schreiben wahnsinnig einfach und Grammarly, ja, es gehört schon da dazu, muss man schon sagen. Also, wofür ich Superhuman am meisten verwende, ist tatsächlich einfach, um schneller E-Mails zu schreiben.
Ja.
Das heißt, ich kann wirklich schreiben so, was weiß ich, ist okay, Seite 7 anpassen, liebe Grüße und dann macht er, hallo Hugo, ich finde deine Präsentation echt unglaublich gut. Es ist wirklich ein super gutes Dings geworden auf Seite 7. Aber bitte nochmal hier das und das machen, liebe Grüße, Markus CTO. Und das ist schon ziemlich gut. Und was ich bei Superhuman zum ersten Mal sehe, was gut funktioniert, ist dieser Agentic-Gedanke. Und zwar schlägt es dir automatisch vor, dass wenn du keine Antwort auf eine E-Mail bekommen hast, verfasst es dir eine Nachfrage.
Oh, das ist cool.
Das heißt, es sagt dann irgendwie sowas, hallo Hugo, hastest du schon Gelegenheit, irgendwie meinen Vorschlag von letzter Woche anzuschauen? Ich würde mich um eine Rückmeldung freuen.
Ja.
Man kann es dann einfach so rausschicken.
Cool.
Also das finde ich schon relativ gut. Long story short, ich bin gespannt, was passiert und ich hoffe mir vor allem eine Verbesserung der AI in Sachen Rechtschreibkorrektur und Grammatik.
Also ich würde mir wünschen, dass das Ding billiger wird. Das wäre gut.
Das wird es wahrscheinlich auch. Also
das ist ultra teuer.
Aber man muss halt auch sagen, es richtet sich nicht an Consumer.
Ja,
also
das verstehe ich schon.
Also es ist zu 100% ein Business-Ding. Ich käme jetzt auch nicht auf die Idee, es privat zu verwenden.
Aber stell dir mal vor, eine Light-Version davon fürs Private wäre doch ultra geil.
Wäre ultra geil, ich würde es dann verwenden, aber sie müssten echt viel verändern. Also es ist ein C-Level-Produkt, das muss man schon sagen. Also sie haben das schon gut targetiert und ich finde es auch, das ist das Geld wert.
Ja.
Also wenn ich jetzt überlege, wie viele Stunden ich mir die Woche drüber spare, ist es zu meinem internen Stundensatz schon 3-mal amortisiert. Aber ich gebe dir recht, skalieren wird das Ding nicht.
Ja,
vielleicht kann da Grammarly jetzt ein bisschen was dran ändern.
Ja, sonst kann ich auch sehr empfehlen, Neomat im Terminal.
Im Terminal, genau, das ist die Alternative zu Superhuman ungefähr.
Richtig, so auf einem Level eigentlich, ja.
Dann noch ein ganz, ganz kleiner Hint am Ende. Wir hatten in der Firma tatsächlich ein Produkt im Einsatz, das nannte sich Proxy Curl. Und zwar war das eine API für LinkedIn.
Okay.
Und die hatten wohl so viel illegal gemacht, also so mit Scraping und Shadow-Profilen und hintenrum und gar nicht. Also ich habe immer gedacht, das sei so ein Rapper für die offizielle API oder so, aber Pustekuchen. Aber
gar nicht.
Okay. Das war halt so ein Ding, dass die jetzt verklagt wurden von LinkedIn und den Service.
Geil.
Und den Service gestoppt Geil. Haben. Yeah. Also das fand ich dann auch nochmal relativ witzig. Wir haben es tatsächlich nie in der Produktion benutzt, also muss man an der Stelle auch nochmal sagen, wir haben damit am Anfang ein bisschen rumexperimentiert. Aber jetzt, wo wir wissen, dass LinkedIn da echt was dagegen hat, sind wir da auch gar nicht mehr so der Fan von und nutzen es nicht mehr.
Eine Sache noch, die ich noch mit reinnehmen muss, weil die top aktuell ist, und zwar gibt es ein Übernahmeangebot von JD, nicht John Deere, sondern eine chinesische Riesenfirma, die die Saturn-Mediamarkt-Gruppe übernehmen will.
Ja.
Was halten wir denn davon? Also ich sag schon mal, sehr schwierig.
Es ist schwierig, also verschiedene Dinge. Erstens hatte ich viele Studenten und kenne auch einige, die halt bei Mediamarkt Saturn arbeiten.
Mhm.
Also ich habe einfach Angst um deren Jobs.
Mhm.
Weil, also wenn jetzt so ein, also wir nehmen jetzt mal an, so ein chinesischer Investor käme und er würde dann sehen, wie viel Ressourcen denn aufgewandt werden, um deutsche Softwareentwickler zu bezahlen.
Ja.
Und wie viel Ressourcen es kosten würde, das Ganze in China zu coden.
Ja.
Rate mal, was da die erste Maßnahme wäre.
Ja, ja.
Also ich bin da relativ sicher, dass das bedeutet, dass die komplette Softwareentwicklung nach China verlagert wird.
Ja.
Und zweitens, das ist halt so die letzte Brand, vielleicht nach Otto, die es schaffen könnte, irgendwas im Retail-Bereich online zu reißen.
Naja, wir haben noch Kaufland, aber ja, stimmt.
Also im Elektronikbereich würde ich schon sagen, vielleicht ist bis auf Alternate
klar,
und die Kollegen, die wir vorhin genannt haben, im Consumer-Bereich ist es schon nochmal eine Brand. Wenn man da nicht alles verscheißt, dann könnte man damit, glaube ich, ein profitables Online-Business aufbauen.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Zumal die halt auch die Lagerstrukturen haben. Also überleg mal, die müssten ja keine, die könnten ja jeden Retail-Shop als Versandlager missbrauchen und da irgendwie den Azubi, der morgens um 10 nichts zu tun hat, zum Pakete schicken. Also das
Ich finde es auch mega schwierig, vor allem, weil ich ja mehr europäische Unternehmen unterstützen will. Und wenn jetzt einer der größten Elektronik- oder generell Händler, die wir hier in Deutschland haben, einfach von Chinesen gekauft wird, wäre das schon sehr schade und ja, traurig, was dann vielleicht daraus auch noch wird. Und ja.
Ja, schwierig. Sehr schwierig. Lass uns zu einem kurzen Thema der Woche kommen.
Du bist Hackerman.
Ich bin Hackerman.
Ja.
Genau. Habe ich dir davon eigentlich schon erzählt oder kann ich das jetzt so ein bisschen mit einer Spannungsmaus aufbauen?
Ich glaube, du hast das auf LinkedIn gepostet, oder?
Nee, tatsächlich nicht.
Aber irgendwoher weiß ich das. Du hast irgendwo das gepostet.
Ich glaube, vielleicht sind wir in derselben Signal-Gruppe oder so. Also ich erzähle mal die Geschichte.
Ja.
Es war einmal, es gibt in Ingolstadt einen Verein, der heißt Neuland und das ist ein studentischer Verein und der macht so eine inoffizielle App für die Hochschule, also so mit Lageplan und mit Stundenplan, mit so ein paar Dingen, die man halt über APIs und mit ein bisschen Scraping relativ gut hinbekommt. Und mit denen bin ich bin sowohl Mitglied als auch befreundet. Das ist jetzt nicht üblich, dass ein Dozent das ist, aber ich denke mir, Wayne, ist halt so. Und dann war so ein bisschen die Idee, Mensch, könnten wir nicht auch die zumindest mal die Belegung der frei verfügbaren Arbeitsplätze in der Bibliothek, könnten wir die nicht anzeigen?
Mhm.
Und es gibt da so ein Online-Buchungstool, wo man sich Arbeitsplätze buchen kann. Also viele Universitäten haben eine Bibliothek und da gibt es dann Arbeitsplätze und die sind immer überfüllt, weil jeder vom Prokrastinieren flüchtet und hofft, dass er weniger TikTok scrollt, wenn er in der Bibliothek sitzt. Und deswegen sind die immer überbucht oder voll. Und um das irgendwie ein bisschen besser managen zu können, gibt es diese App. So long story short, ich habe mir wirklich ohne kriminelle Energie, ich habe mir einfach nur die Developer-Konsole aufgemacht, im Browser halt geschaut, welche APIs werden da abgerufen und was ist die Payload von den Responses, die zurückkommt. Und gleich die erste Response, die zurückkommt, die dir anzeigt, ob ein Arbeitsplatz belegt ist oder nicht, gilt übrigens für das gesamte Gebäude. Das ist ein großes JSON.
Oh nein.
Und in diesem JSON steht drin, von 10 bis 12 Uhr, jasmin.müller@thi.de.
Ist die
E-Mail-Adresse drin.
Von den
Leuten, die den Arbeitsplatz gebucht haben.
Oh ja, okay, das
mit
natürlich.
Mit Datum.
DSGVO, schwierig.
Ja, also jetzt folgende Szenarien. Ich könnte jetzt zum Beispiel in die App ein Feature einbauen, Get Your Crush.
Mhm.
Und zwar gibst du dann den Klarnamen deines Crushes ein und dann bucht dir das System automatisch den Platz neben deinem Crush, wenn dein Crush sich einen Arbeitsplatz bucht.
Das hättest du einfach machen sollen. Einfach nicht die Sicherheitslücke melden und das
genau,
entwickeln.
Genau, das halt für einen Zehner, also ich glaube ein Zehner pro In-App-Purchase könnte man schon machen können.
Ja, schon eigentlich.
Das ist schon wert, also wenn man keinen Crush kriegt.
Ja, eben.
Oder Gegenteil, identify your Crush.
Ja, und dann, ja,
genau,
das ist mega smart.
Mega smart, gell? Das heißt Geoposition, das heißt, du sagst dann, wow, die Person,
da
die da hinten
sitzt. Da bist safe nicht du drauf gekommen, das hat dir irgendjemand anders gesagt.
Nein, natürlich bin da ich drauf gekommen.
Echt?
Ja, klar.
Das ist echt ganz lustig eigentlich.
Ich habe das sogar in den Bericht mit reingeschrieben, ich wollte aber ein bisschen lustig sein. So, identify your crush, also hier hinten Person irgendwie auf dem Arbeitsplatz B3, wie heißt die denn? Und dann für einen Zehner.
Ja,
könnt ihr.
Sehr gut.
Gut, habe ich natürlich nicht gemacht. Ich habe einen sauberen Bericht geschrieben, habe es dem Kanzler geschickt, habe es dem, weil, weißt du, oft vergisst man sowas
den
auch.
Wen?
Dem Kanzler der Universität.
What?
Kanzler ist der höchste nicht akademische Mitarbeiter, also praktisch der Geschäftsführer, der kein Professor
ist. Kanzler ist doch
Friedrich Merz.
Friedrich
nein,
Merz.
Nein, der, also eine Universität hat einen Kanzler und das ist der höchste nicht akademische Mitarbeiter. Halt so
ja, ich habe nicht studiert, Leute.
Verwaltungschef,
tut mir leid.
Hat sich auch schön bedankt und wurde dann auch gefixt. Und oft ist es ja so, dass man vergisst, diesen Vorfall zu melden.
Ja.
Das passiert echt ziemlich oft, dass man das, weißt du, so vergisst so im Alltagsgeschäft. Deswegen habe ich den Datenschutzbeauftragten des Landes gleich in CC genommen.
Einfach mal so richtig so, ja, ihr kommt da nicht mehr raus.
Und sie haben es dann tatsächlich, also zwei Schritte, es wurde zuerst gefixt, zwei Tage später habe ich dann nochmal abgerufen, da haben sie dann einfach die E-Mail-Adresse mit Sternchen ersetzt. Also ich fühle schon die Regex im Filter irgendwo reingehackt und sie haben es dann auch allen Studenten gemeldet auf der News-Plattform.
Okay, krass.
So, und jetzt, but wait, but wait, there is more.
Oh nein, was kommt jetzt?
Dann hat der Kanzler geschrieben, wir haben die Sicherheitslücke dem Hersteller gemeldet.
Aha. Und wer ist denn der Hersteller?
Habe ich gedacht.
EXP Software GmbH.
Gehen wir doch mal zu dem Hersteller. Und zwar heißt das Produkt wie Doppelpunkt Scout.
Aha.
Und ich gehe dann da halt
hin. Und das ist überall so wahrscheinlich.
Jetzt kommt die Geschichte kommt
nein.
noch, Lukas.
Geil,
die Geschichte kommt noch.
Geil.
Ich habe dann Google reingetippt wie Scout und dann, ja, das ist eine Firma aus Berlin. Die heißen aber mir anders, das Produkt heißt noch wie Scout, ist jetzt egal. Und jetzt habe ich mir gedacht, Mensch, jetzt müsste ich noch wissen, wo das noch installiert ist.
Ja.
Aber das war gar nicht schwer, weil die haben eine Seite mit Referenzen.
Ah, sehr gut.
Das heißt, man geht dann auf die Seite mit den Referenzen und da habe ich mir gedacht, ja gut, es werden jetzt irgendwelche scheiß kleinen Popel-Bibliotheken sein.
Ja.
Was ist denn die größte Bibliothek in Deutschland, Lukas?
Keine Ahnung.
Genau, die Staatsbibliothek zu Berlin im Besitz der Preußischen Kultur-Irgendwas-Stiftung.
Oh nein. Oh nein.
Bingo.
Geil. Geil. Und du siehst da die Namen von den Leuten, die.
Bundestag.de.
Oh mein Gott.
Hochschulprofessoren.
Alter, nice one. Kriegst du da irgendwas für?
Dann habe ich das auch an die Stiftung im preußischen Kulturbesitz geschickt, den Berliner Datenschutzbeauftragten, auch in Sizilien, man vergisst das ja relativ gern.
Ja.
Und das hat dann ein bisschen höhere Wellen gemacht. Also du kannst mal, ich habe es gar nicht mehr verfolgt,
geil,
was da dann passiert ist. Aber das war ein bisschen unangenehm.
Ja, das glaube ich auch. Das ist ja richtig dumm. Krass.
So was lernen wir draus.
Ja, halt nicht alle Daten in einer JSON mitschicken.
Ja, also es war völlig unnötig tatsächlich.
Ja.
Also was hat denn, warum muss ich denn für die Information, welcher Arbeitsplatz belegt ist, warum muss da, also erstens muss nicht mal der Zeitraum der Buchung drinstehen.
Ja, eben.
Weil
da muss gar nichts drinstehen. Ja, genau, da muss drinstehen, ist der
ja,
belegt?
Nein,
ja,
genau. Also genau. Datensparsamkeit.
Ja.
Einfach komplette Datensparsamkeit. Nur weil es in der Datenbank möglich wäre, jetzt herauszufinden, wer dieses Ding belegt hat.
Das ist ja komplett dumm. Sinn. Ja. Krass, ja, sehr cool.
Ja, das war tatsächlich zum ersten Mal, dass ich irgendeine Sicherheitslücke in dieser Art gefunden habe.
Ja.
Und es war gar nicht so schwer.
Ja. Da kannst du einen Talk beim CCC halten eigentlich.
Ach, nicht für sowas Triviales.
Doch.
Also
safe,
trivial.
Das würde ich mir anschauen. Ja, das
ist
war auch mega. Es gibt, hast du dir schon mal teilweise die CCC-Talks angeschaut?
Ja, das ist schon
das ist teilweise wirklich auch.
Die einfach
ja,
das
ja, und das ist ja das Lustige daran. Deswegen willst du ja die Talks gucken. Also, ja. Wir müssen eigentlich aber noch auf eine andere Sicherheitslücke eingehen. Hast du das mitgekriegt mit der T-App? Weil das ist gerade
ja,
auch so top aktuell, das müssen
ja,
wir auch behandeln.
Ja, ja, aber das ist.
Das ist auch sehr lustig.
Spill the tea, Lukas.
Ja, richtig. Und zwar gab es, also ich würde jetzt mal in der Vergangenheit sprechen. Ich weiß nicht, ob es die App immer noch online gibt, aber es gab in Amerika eine App, die hieß T, oder es gibt diese App T, und da geht es quasi darum, die Identitäten von Männern zu doxen und dann zu sagen, was die so gemacht haben, um andere Frauen zu warnen. Das ist, also du musst dich da anmelden, da dürfen auch nur Frauen drauf, du musst dich verifizieren, dass du eine Frau bist, indem du deine Driver's License einsendest und, also ein Bild davon und ein Selfie machst, sodass du, dass die verifizieren können, du bist tatsächlich eine Frau, dann darfst du da drauf und dann gibt es da ganz viele Profile von Männern, die Frauen eingeschickt haben und die können dann sagen, was für Red Flags diese Person hat. Maximale Privatsphäre, Crossover.
Also, allein schon die Produktidee, es wäre in Europa
ja
irgendwie so Instant Takedown.
Und das ist teilweise auch, glaube ich,
in Amerika
nicht legal.
Legal
und das wird, glaube ich, auch noch ein Thema beim FBI oder so, habe ich auch irgendwas gehört. Auf jeden Fall stellt sich raus, dass die für diese App Firebase nutzen und Firebase ist ein Framework oder ein Produkt von Google, um App-Kommunikation zu machen, um da quasi ein Backend für deine App zu haben und das ist schon öfter mal der Fall, dass Leute einfach dieses Tool nicht richtig benutzen können und dadurch massive Sicherheitslücken in ihrem System haben und es kann jetzt sein, dass Teile von, also da wo Dateien abgelegt sind, nicht ganz so gut abgesichert waren und einfach öffentlich rumlagen. Das heißt, da ist einfach jemand hingegangen, hat gesagt, ach, ja hier, das ist ja irgendwie hier so ein Bucket, wo einfach alle Bilder von allen Nutzern auf dieser Plattform.
13.000 übrigens in der Zahl.
Mit Driver's License und Selfie drin liegen. Und da haben sich 4chan-Nutzer doch einfach mal gedacht, ja, dann ziehe ich mir das mal runter, dann packe ich das in eine Zip, dann packe ich das hier in 4chan und haben das halt einfach veröffentlicht. Und dann waren halt alle Bilder und alle Driver's Licenses von den Leuten öffentlich. Dann stellt sich weiter heraus, dass das nicht nur das Einzige war, sondern es auch möglich war, die Chats der Leute sich anzuschauen.
Oh nein.
Und man konnte einfach sehen, man konnte da die Telefonnummern von den Leuten sehen, weil die sich auf der App halt die Telefonnummern zugeschickt haben. Und teilweise auch, wie sie sich über Abortions und keine Ahnung was unterhalten haben. Unglaublich schlimm. Wir packen mal Informationen dazu noch mit in die Shownotes. Und jetzt kommt der Kracher. Jetzt hat sich jemand in 4chan gedacht, ey, jetzt haben wir ja die ganzen Bilder. Was kann man damit jetzt machen? À la Mark Zuckerberg machen wir ein Face-Mash und gucken uns an. Man kann quasi, oder Face-Match, glaube ich, heißt es, hier stellen wir zwei der Leute gegenüber und man kann dann, wen man hotter findet, bewerten von dieser App, was natürlich so maximal lustig ist auf einer App, wo man andere Leute doxt und dann sagt, was für Red Flags die haben. Hat jemand, ich glaube, das heißt T-Spill, das unterstützen wir natürlich nicht. Aber es ist schon sehr lustig, muss ich sagen, dass es dann da kann man dann draufgehen und sagen, okay, nee, die finde ich hübscher, okay, nee, die finde ich hübscher. Und dann gibt es ein Leaderboard, wo man sieht, wer am meisten und wer am wenigsten Punkte hat. Und die ganze Geschichte ist einfach ein absoluter Fiebertraum. Das ist wirklich krass.
Ja. Die App gibt es tatsächlich nicht mehr. Also
ja, okay. Sehr gut.
Sie hat ein Ende gefunden und vielleicht sind solche Arten von Dating-Apps auch ganz generell keine gute Idee.
Ja, das ist natürlich maximaler Kack-Idee. Ja, alleine
schon eine App T zu nennen. Also T heißt ja schon Gossip oder irgendwie die.
Und dann zu sagen, ich packe da auch Bilder von irgendwelchen Leuten rein und sag dann irgendwelche potenziell privaten Details zu denen. Absolut schwierig.
Widerwärtig, ja.
Ja. Und was auch noch gemacht wurde, ist natürlich daher, dass man die Driver's License hatte, konnte man natürlich auch die Location von den Leuten
Scheiße
sehen. Und dann haben die eine Map gemacht mit Markern, wer denn alles da drauf war. Und es ist einfach absolut schlimm. Ja, aber das nur zur Sicherheit.
Genau, Sicherheit sollte man groß schreiben, denn richtig, das ist ein Substantiv.
Und vielleicht sollte man sich ganz viele Gedanken machen, wenn man Firebase nutzt, wer kann auf was zugreifen.
Das ist jetzt schon so oft passiert. Also ja, ich glaube, wir hatten das allein in diesem Podcast schon mindestens 3 oder 4 Mal, dass irgendwas bei Firebase im Default falsch konfiguriert war und alles offen war. Ja,
absolut scheiße.
War nicht bei Arc auch irgendwas?
Ja, richtig, bei Arc war es auch genau Firebase, so, wo die Permissions halt nicht richtig gesetzt wurden.
Ja, Quatsch, ja.
Ja, also vielleicht benutzt auch einfach ein richtiges Backend und nicht irgendeine Low-Code-Kacke, die euch dann in euer Bein schießt.
Kommen wir zum Code der Woche. Ich bin über was gestolpert, das fand ich mega spannend, und zwar heißt es Kepler.gl. Und zwar ist das eine OpenGL betriebene Plattform, die Daten von OpenStreetMap mit Data Science Features ergänzt.
Oh, cool.
Und man kann damit dann, also ich glaube, das kommt so ein bisschen aus der Ecke von Uber. Ich glaube, die haben das hauptsächlich gemacht, weil die da so ihre Trips und so visualisieren wollten. Also wenn man Geodaten hat und die dann ein bisschen animieren möchte oder mit Heatmaps auf dreidimensionalen Karten, oder du möchtest irgendwie, was weiß ich, tolle Maps irgendwie machen, und wenn es für eine Antwort ist, ist es zu viel Overkill. Aber um irgendwie zum Beispiel Traffic oder sonst irgendwas zu visualisieren, dann ist das eine echt gute Plattform, weil es ist halt free. Also du hast halt die ganzen OpenStreetMap-Daten und die sorgen halt dafür, dass von jeder Straße bis zu jedem Gebäude halt alles da drauf ist. Und wenn man sich so eine kleine freie App bauen möchte, die irgendwie Geodaten oder also BIM, also Building Information oder Traffic Information macht, dann ist das sicherlich eine tolle Plattform.
Cool. Ja, sehr nice.
Hast du einen No-Code der Woche, denn ich hätte sonst einen?
Nee, dann mach du. Ich habe, glaube ich, keinen. Paulaner Spezi, bestes Getränk ever.
Ich hätte tatsächlich etwas gepickt, was uns schon seit mehreren Jahren treue Dienste erweist, nämlich die Firma Focusrite.
Ja, ja.
Es ist der de facto Standard für gute Audio-Hardware, also insbesondere, wenn man aufnehmen möchte. Wir nutzen hier ein Focusrite 18i20, sowohl Scarlett. Mit Scarlett Focusrite 20, genau. Ja. Focusrite Scarlett 18i20,
richtig,
welches jetzt auch in der MK4-Version zu haben ist, sowohl hier im Studio als auch bei mir zu Hause.
Und als auch bei mir zu Hause, also nicht das,
auch eins gehabt,
nicht das 18i20, aber ich habe auch einen Focusrite und meine Freundin hat tatsächlich auch einen Focusrite. Also.
Das ist richtig, richtig gut. Also wenn man früher, wenn man so alt ist wie ich, dann weiß man, wie wackelig und wie scheiße früher Audio war und wie schlecht die Treiber und Overruns und Underruns, also generell X-Runs, und wie instabil und die Mixer und internes Routing und Latenz und so. Und das ist da halt alles einfach gut gemacht. Und was ich auch nach wie vor sehr gut finde, wenn du dein Gerät registrierst, dann kriegst du echt einen ziemlichen großen Umfang an Software gratis dazu. Das heißt, da ist ein bisschen eine kleine DAW dabei, da sind ein paar Plugins dabei, da ist ein bisschen was an Sample-Zeug dabei. Also man kommt damit relativ weit, wenn man sich so ein Ding kauft, auch in einer kleineren Ausstattung. Und die haben jetzt auch die Bit-Tiefe erhöht. Das heißt, auch alles, was so Anfänger besonders schwierig sind, das Einpegeln, das müssen wir ja auch jedes Mal machen. Da kann man eigentlich mit den neuen Maschinen echt verkacken.
Ja.
Weil die Bittiefe halt so groß ist, dass du trotzdem, wenn du falsch eingepegelt hast, noch eine gut auflösende Audiodatei hast, weil halt dein...
Du meinst nicht verkacken.
Na, man kann nicht verkacken.
Ja, genau, du hast genau...
Okay, ich wollte verkacken, es so umge- ja. Also man kann sehr gut nicht verkacken.
Ja.
Also anders ist es schwer zu verkacken, weil auch wenn du zu leise einpegelst, dann hat das Ding noch genug Headroom, um dir trotzdem eine Audiodatei zu liefern, die in der Auflösung, die du dann tatsächlich als Input angelegt hast, noch gut funktioniert.
Ja, sehr cool. Ich kann auch nur, also vor allem privat auch, ich weiß gar nicht, wie mein Ding heißt, aber das ist, ich glaube, ein Third Gen Scarlett mit 2 Eingängen oder so. Und das Ding funktioniert perfekt. Also ich musste da noch nicht einmal irgendwas dran machen. Das funktioniert einfach.
Genau, das ist auch das, was mir immer so auffällt. Also andere Geräte, die haben mal einen Macken oder die tun mal nicht oder irgendwie instabil oder es stürzt ab, aber das ist bei Focusrite einfach null der Fall. Just works.
Just works.
Dann
sagen wir danke fürs Zuhören. Das können wir doch einfach mal sagen.
Boah.
Danke, vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass ihr bis hierhin, ich glaube, ihr seid vielleicht einer der wenigen, die es so lange ausgehalten hat, diese Kacke sich anzuhören.
Nee, wir machen es schon gut, Lukas, das ist keine Kacke. Wir müssen auch mal ein bisschen selbstbewusst sein.
Das könnt ihr uns auch mal sagen. Ich höre immer, wenn ich dann privat mal jemanden sehe, der tatsächlich den Podcast anhört, Simon, ich meine dich, dann sagt man auch mal hier, ja, cooler Podcast, finde ich cool. Aber ihr könnt uns das auch schreiben.
Ja, genau. Also das muss ich tatsächlich sagen. Ich komme auch oft irgendwo hin und da sind Menschen, die ich gar nicht so gut kenne oder gar nicht kenne. Und dann sagen die, wir hören euren Podcast. Und das wissen wir ja nicht.
Also richtig.
Wir pushen das einfach in diesen Äther da raus und vielleicht hört es gar niemand.
Richtig. Manchmal denke ich mir einfach nur, ich mache das für mich, obwohl es mir gar nichts bringt.
Erkenntnis, Lukas.
Ja, Selbstbetrachtung.
Es gibt nichts Besseres, als in einem stickigen, viel zu warmen Studio zu sitzen. Wir haben heute übrigens bessere Stühle.
Ja?
Ja, wir haben immer, eigentlich ist es total scheiße, was wir immer gemacht haben, wir sind immer irgendwie ans andere Ende von diesem Jugendhaus
gegangen. Was heißt wir? Ich?
Und haben dann so völlig klapprige Barhocker hier an den Tisch gestellt.
Aber dabei können wir einfach die aus dem Control Room.
Die Stühle, die einfach mega lässige, weiche Schreibtischstühle sind. Und da sitzt sich's echt gut drauf.
Die quietschen sogar.
Ja, tatsächlich.
Ja. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat. Na gut, vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, Markus.
Falsche Reihenfolge, ich muss dir das sagen.
Scheiße.
Ja. Tschüss, Lukas.
Ciao, Markus. Wir können es doch auch mal einfach umdrehen.
Du meinst mal so was Neues wagen?
Ja, einfach
Innovation,
mal,
auch mal so über den Tellerrand,
weißt du, das
frech
ist auch,
sein auch.
Das ist auch einfach mal so eine kleine Quest für unsere Zuhörer. Wie oft hast du zuerst Ciao gesagt und wie oft habe ich zuerst Ciao gesagt?
Und dann praktisch so eine Tabelle zu machen, wo das dann so...
Dann kann man das auf OpenStreetMap mit Kepler... Würde gar keinen Sinn ergeben.
Doch, man könnte ja zum Beispiel schauen, ob eher ich im Studio zuerst Tschüss sage oder bei mir zu Hause.
Ja, richtig. Aber dann müsste man auch diese Information extrahieren können, ob wir jetzt tatsächlich, weil ich glaube…
Stimmt, wir sagen es nicht immer, wo wir aufnehmen.
Wir sagen es nicht immer. Vor allem bei dir zu Hause haben wir, glaube ich, nie dazu gesagt.
Dass wir es bei mir zu Hause aufnehmen. Wir sagen es eher im Studio, dass wir im Studio aufnehmen.
Richtig, weil es ja auch was Besonderes ist.
Aber man könnte jetzt eine AI drauf trainieren, wo man dann die akustischen Rahmenbedingungen von zu Hause und von dem Studio unterscheiden kann.
Interessanterweise hat Emilia mich gefragt, warum es nicht eine Möglichkeit gibt, irgendwie Informationen rauszufiltern, die wir im Podcast direkt behandelt haben. Also Was ich geil fände, wäre auch so ein Transkript.
Ganz ehrlich, ich habe schon angefangen, es zu schreiben. Jetzt wird es eine sehr lange ein sehr langer Outro-Gag, aber ja. Das ist vielleicht wert und vielleicht kann ich hier an dieser Stelle den einen oder anderen anwerben. Ich will eine AI-First Podcast Open Source Lösung schreiben.
Ah, das Headless-Ding.
Headless ja. Podcast. Also ich so Frontend und so ist scheißegal. Es gibt eine API for each über jede Folge. Macht, was ihr wollt.
Ja.
Aber was ich gerne hätte, wäre, dass automatisch Speaker Identification und Transcript und vor allem Summarization und eine intelligente Suche damit möglich ist.
Weißt du, ich wollte so ein ähnliches Ding für Filme machen. Weil, weißt du, was mein Problem ist?
Hast ein Filmzitat und du weißt nicht.
Ja, genau klar. Das. Und zwar, ich möchte immer von der Wichser zitieren. Und was ich bisher immer gemacht habe, ich habe einfach in der Subtitle-Datei gesucht. Okay. Aber ich wollte nämlich auch diese Speaker-Diarization, wo du halt wirklich sagen kannst, wer hat das gesagt und dann in welchem Kontext hat er das gesagt. Das hätte ich gerne mit AI
und ich glaub, mal gemacht. Also die Modelle sind inzwischen gut genug. Also
das denke ich auch.
Ich glaube, so
teilweise.
Self-Hoster, klar, man braucht schon irgendwie.
Ja.
Aber das Schöne ist, es ist ja scheißegal, wie lange das dauert.
Ja.
Also du kannst diesen Podcast ja hochladen und wenn es dann 2 Stunden rumrechnet, bis das Transkript da ist, scheiß drauf, ist
ja.
Halt so.
Ja, richtig, muss ja nicht live sein.
Und bei Podigy, also da, wo wir unseren Podcast hosten, ist es halt nochmal ein Pay-per-Minute-Feature, wo du, glaube ich, nochmal 15 Euro oder so pro Episode bezahlst. Und das ist es mir halt nicht wert. Und das hat nicht mal eine, also es ist erstens schlecht und zweitens hat es keine Speaker-Recognition oder wie hast du gesagt?
Diarization.
Diarization. Das klingt ein bisschen wie Durchfall.
Nee, das ist Diarrhea, Markus.
Ah, okay. Ja. Habe ich jetzt kurz verwechselt.
Ja, richtig. Ich glaube, das nennt man tatsächlich so im Fachterm, aber.
Also, wenn ihr da mitentwickeln wollt, meldet euch. Ich könnte mir auch vorstellen, dass irgendwann dann dieser Podlove Library zu spenden oder so. Aber ich glaube, die Zeit.
Speaker diarization is the process of partitioning an audio stream containing human speech into homogene segments according to the identity of each speaker.
Genau.
Also es ist genau was man machen
will. Weil wenn wir das jetzt rein in Whisper reinstecken würden, dann würde es halt nur ein Transkript machen, würde halt nicht sagen. Es würde dir zwar Time-Marks geben können, aber es würde dir nicht sagen, wer wann gesprochen hat. Und das fände ich schon nochmal ganz nett, wenn man das hätte.
Und wir machen das so generisch, dass ich das auch für Filme nutzen kann.
Ach, den Service, der das dann macht, bestimmt, ja.
Weil ich will so eine Seite haben, wo man die Wichser Dialoge einfach sehen kann. Weißt du, was ich mir vorgestellt habe? Man kann nach einem Textschnipsel suchen und dann zeigt er dir die Zeile an.
Du kannst ja das Ding noch an ein React machen und kannst dann sagen, finde mir jetzt zu diesem Anlass das beste Wichser-Zitat.
Das auch, aber ich hatte mir gedacht, in der Mitte zeige ich an, welche Line das tatsächlich war und drüber und drunter stehen dann die nachfolgenden in der Konversation darauf folgenden Sätze und dann zeigt er dir das auch nochmal im Kontext von einer Konversation an, also quasi Szenenwechsel auch.
Ja.
Das ist ja ähnlich wie hier.
Ja, ich fände halt unseren Use Case ein bisschen praktischer, aber es ist schon okay.
Finde ich nicht. Ja. Ich finde mein viel praktischer. Es wäre so cool, wenn ich das machen könnte. Das wollte ich nämlich schon immer machen. Und dann habe ich so eine Wichser-Fanpage. Kann man die ganzen so. Ja.
Das wär einfach und dann kommt Bulli Herbig persönlich zu dir. Ist nicht Bulli Herbig, es war der andere, es war der Kalkofe.
Richtig, ja. Kalkofe, Pastewka und Christoph Maria Herbst.
Kommen persönlich zu dir und rezitieren mit dir der Wichser.
Nee, und dann versprechen die mir, dass sie einen dritten machen. Wollten sie machen.
Wollen sie immer.
Ich wünsche mir einen dritten.
Kalkofe wohnt doch in München, wir haben doch da Connections.
Echt?
Ja, aber das müssen wir ausmachen, erzähle ich dir, welche Connections wir dahin haben.
Alter, Kalkofe mal persönlich treffen, das wäre geil.